Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme dahinter.
Die Stimme dahinter.
Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch.
So, jetzt hört auf hier mit dem Geplänkel. Du bist noch gar nicht da. Meine Standardfrage, Adam, alles super dir? Gehst du
alles
gut?
Alles super, dobra.
Okay, heute war ganz schön wild wieder, was los war. Ey, meine Fresse. Wir sind auch schon eine Stunde hier. Stimmt gar nicht. Anderthalb Stunden sind wir schon hier.
Warte, ich zieh mich mal aus hier, Alter.
Ja, zieh dich jetzt endlich aus. Es erfreut
ich muss leider gehen.
Es erfreut unseren Gast auch sehr. Willst du jetzt rauskommen, um hier zuzugucken? Oder...
Ich versuche gerade noch das Essen zu verdauen, was nicht besonders war.
Okay, naja, wir haben uns echt Mühe gegeben. Wir haben extra türkisch-japanisch gekocht heute.
Genau, was auch sehr gut gelungen ist. Danke, Adam, für deine kulinarischen Spezialitäten.
Du bist ja auch noch gar nicht da. Also Adam geht's auf jeden Fall gut, mir geht's auch ganz gut heute.
Sehr gut, ja, mir geht's wunderbar. Wir haben gar nicht schon, ins Detail zu gehen.
Ja, wir haben auch schon viel zu viel geredet heute. Wir haben noch nichts getrunken, Leute. Aber pass auf, ich steig gleich direkt voll ein. Wir haben heute einen Gast bei uns im Studio, den ihr kennt als, das ist natürlich einer meiner Favorites, als Wesley Crusher aus Raumschiff Enterprise. Ihr kennt ihn aus Produktionen wie E.T., aus Ranking of Kings, aus zuletzt auch den Mario Brothers als Onkel Tony, aus Dora the Explorer als The Map. Ihr kennt ihn aus der Big Bang Theory. Ihr kennt ihn aus Captain Future, aus den Drachenjägern als Gwizdo. Ihr kennt ihn natürlich auch als Bugs Bunny. Ihr kennt ihn aus seinen TikTok-Videos, aus seinem Channel, Instagram, TikTok, aus der Einen-Minuten-Star und natürlich auch aus den Hörspielen Point Witmark. Hier ist Sven Platte!
Ich hoffe, ihr macht es bei jedem so. Sonst wäre mir das jetzt etwas unangenehm.
Nee, das machen wir nur bei dir so, Sven.
Okay.
Hallo.
Hallo.
Kuckuck, schön, dass du da bist.
Ja, es ist super hier. Leckere Nüsse und Mineralwasser. Ich freue mich.
Du bist heute schon angereist, ne, extra für uns, aus Übersee. Oder
genau, aus Äquatorial Guinea, frisch auf den Tisch.
Sozusagen. Du bist heute früh aufgestanden, hast schon einen langen Flug hinter dir.
Ja.
Und auch schon
alles nur, um bei euch bei diesem wichtigen Podcast mitzumachen.
Genau. Das ist so herzlich, freundlich von dir.
Ja, so bin ich.
Sven.
Wir haben auch gerade eben schon ein Live-Video gemacht.
Du geiler Typ!
Ja, Mann. Sven, mein Alter, geht's dir denn gut? Oder
ja, so? Ich bin etwas müde noch so, aber sonst geht's mir ausgezeichnet. Und ich dachte mir, heute ist doch ein guter Tag für den Podcast und ich bin auch ganz gut drauf eigentlich.
Okay, das freut mich sehr zu hören. Mein Lieber, du bist schon 2-3 Tage bei uns zu Gast, also auf diesem Erdenplaneten. Du bist am 1. August 1966 geboren, stimmt das?
Bitte nicht spoilern. Nee. Ich bin 35, ich glaube, du hast irgendeine falsche Information. Ja, Lügenpresse!
Das stimmt, wahrscheinlich. Müssen wir nochmal umrechnen, aber wir korrigieren das hier bei Wikipedia.
Ja,
das ist gar kein Ding. Und du bist in Berlin geboren, in West-Berlin?
Ja.
Unter welchen Verhältnissen bist du groß geworden?
Unter schwierigen Verhältnissen.
Warum?
Nö, einfach ganz normal, kleinbürgerlicher Haushalt, würde ich sagen.
Okay.
Aber ich hatte eine gute Schule und wo ich in der Klasse war von Andreas Fröhlich und eine Klasse über mir war Oliver Rohrbeck.
Ach, hör auf.
Vielen bekannt von 3 Fragezeichen.
Ja, klar.
Und 2 Klassen unter mir war Katrin Fröhlich, wie gesagt Chigo zum Beispiel von Kim Possible oder, der hat ja so viel gemacht. Oder wie gesagt, Carlo Hackenberger, der auch viel Synchron macht. Also es waren viele Leute vom Synchron. Ulrike Stürzbecher, die deutsche Stimme von Titanic, von, wie heißt sie?
Der Kate Winslet?
Ja, Kate Winslet. Also es war auf jeden Fall eine sehr interessante Schule mit vielen Leuten aus diesem Bereich. Und das hat einen natürlich inspiriert.
Als Kind auch schon zusammen? Als Kind hast du zusammen gearbeitet? Angefangen damals schon?
Naja, meine Schwester war ja auch Schauspielerin, jetzt macht sie ja weniger. Und über die bin ich dann praktisch dieses Geschäft reingekommen, habe Theater gespielt. Und Lutz Riedel ist dann daran schuld, dass ich zum Synchron gekommen bin.
Okay, das ist natürlich, jetzt haben wir schon ein bisschen vorweggegriffen. Was haben
deine... Das war's, also danke, dass ihr da wart. Schalten Sie alle beim nächsten Mal wieder ein.
Stimme dahinter, auf Wiederhören. Nein. Warte, was haben deine Eltern gemacht beruflich?
Ja, meine Mutter war beim Statistischen Bundesamt und mein Vater war bei einer großen Versicherung.
Okay, und du hast eine Schwester? Oder noch mehr Geschwister?
Nee, eine reicht.
Okay. Sven, ich weiß auch, also was ich so immer mitbekomme, du sprichst wahnsinnig viele Sprachen, du hast eine große Sprachbegabung, oder?
Ja, wie gesagt, das ist bei meinem Großvater auch so gewesen. Er war Dolmetscher für osteuropäische Sprachen und irgendwie hat sich das bei mir fortgesetzt. Also ich spreche auch Rumänisch und Russisch.
Hast du das denn in der Schule gelernt oder?
Nö, wie? Hat sich so ergeben.
Wie hat sich das so ergeben?
Rumänisch, ich war öfters in Rumänien als Kind, da konnte ich allerdings noch kein Rumänisch.
So zum Urlaub oder was?
Ja, ist eine lange Geschichte. Ich habe mal Briefe aus Rumänien bekommen von Rumänien-Deutschen, die habe ich beantwortet, die haben mich eingeladen nach Siebenbürgen und da war ich da.
Da, wo das Kinderhilfswerk ist. Das spende ich immer für, Kinderhilfe.
Genau, und dieses eine Kinderhilfswerk wurde ich eingeladen.
Ich glaube, die gab es noch nicht damals.
Genau, deshalb habe ich die auch lange gesucht und nicht gefunden. Auf jeden Fall war ich dann also da und dann, und Russisch habe ich auf der Uni studiert, mit Spanisch zusammen ein paar Semester. Und irgendwie habe ich so eine Neigung zu den osteuropäischen Sprachen, vielleicht durch meinen Großvater, wie gesagt.
Okay. Und die sind dir so zugeflogen und du hast dann das so aufgesogen und einfach angefangen?
Also Sprachen liegen mir einfach. Ich habe auch als Kind, als Elfjähriger schon mir Sprachbücher gekauft und habe Sprachen gelernt. Und das ist ja schon relativ ungewöhnlich. Ich habe dann auch mal angefangen, ein bisschen Türkisch zu lernen mit einer Lehrerin, mal so ein halbes Jahr lang, vor 30 Jahren.
Das haben wir aber gerade gehört, ne? Du hast ihn ziemlich aus dem Konzept gebracht gerade.
Ja,
mit deinen Einwürfen. Sven war auch mal beim türkischen Fernsehen.
Das stimmt. Ich habe mal in einer türkischen Quizshow mitgemacht, als ich damals noch regelmäßig immer den Türkischunterricht hatte.
Wie hieß die?
Das war dieses TRT-Auslands-
Quizshow
für Auslandstürken oder für Leute, die Türkisch gelernt haben. Allerdings muss ich zugeben, dass ich die Hälfte der Frage überhaupt nicht verstanden habe, aber ich habe versucht, möglichst souverän zu wirken.
Okay, und du hast dann immer mit grün oder blau geantwortet?
Nee, ich habe dann immer geguckt, was die anderen so machen und dann habe ich auch irgendwie, also es ging schon, aber ich meine, ich hatte dann 4 oder 5 Monate einmal in der Woche 2 Stunden Türkisch gehabt und das ist dann schon nicht so leicht. Ich habe auch zu der Lehrerin gesagt, das ist vielleicht keine so gute Idee, wenn ich da mitmache, aber war kein anderer da.
Wie alt warst du da?
Naja, 25 oder so.
Okay.
Aber ich habe zumindest so ein paar Sätze konnte ich ganz gut, die habe ich dann angebracht. Und danach habe ich mich geschickt im Hintergrund gehalten.
Okay, gibt's das noch irgendwo? Hast du da Aufnahmen?
Ich hoffe nicht.
So, Millionen Menschen googeln jetzt gerade THT Sven Plate.
Aber es war lustig, ich war da mal bei Aldi und da hat mich die Kassiererin angesprochen, die türkische Kassiererin. Und meinte, warum Sie nicht die türkischen Wörter? Ja, es gab auch keine tollen, ich glaube, ich habe einen Teller bekommen, aber der ist irgendwie dem Sperrmüll zu.
Der hängt nicht mehr an der Wand bei dir?
Der ist irgendwie ausrangiert worden. Der ist gestohlen worden, weil er sehr wertvoll war.
So ein Werbegeschenk von Gazi, weißt du, so mit Sucuk drauf.
Gaziantep.
Ich war sehr stolz darauf, auf jeden Fall. Ich habe ihn in Ehren gehalten, bestimmt 2 Wochen.
Okay,
sehr gut.
So, das heißt, du sprichst auch noch Rumänisch?
Ja, Rumänisch spreche ich wirklich gut, glaube ich. Also, jetzt nicht perfekt. Ja.
Kannst du unsere rumänischen Zuhörer mal begrüßen?
Bună ziua, nu știu și să zic acum, dar sunt oaspet astăzi la un podcast și sper că vă place asta și spun aici.
Krass. Und Moldawisch?
Na, das ist ja Russisch? Moldawisch und Rumänisch ist ja mehr Russisch. Oder weniger eine Sprache, allerdings mit russischen Einsprengseln.
Ah, okay. Und Russisch sprichst du natürlich auch nochmal fließend.
Also ich spreche gut Russisch, aber Russisch finde ich für den Deutschen relativ kompliziert. Also grammatikalisch werden da einige kleine Fauxpas vorkommen, aber ich kann mich halt auch gut unterhalten. Also ich habe ja früher übersetzt, auch bei Sportveranstaltungen, und da konnte ich mich mit den Russen oder aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion, konnte ich mich also ganz gut unterhalten, ohne auch vielleicht einen Preis zu gewinnen, aber es war okay, ich konnte mich gut unterhalten. Okay.
Kannst du auch mal die russischen Zuhörer begrüßen?
Привет всем, я не знаю, что сказать сейчас, мой русский не так хорошо, но я могу общаться. Это самое важное, я думаю.
Спасибо.
Alter, krass. Okay.
Ja.
Du bringst mich vollkommen aus dem Konzept, Sven.
Endlich.
Das weiß der. Wir haben ja auch schon die ein oder andere Nachtschicht hinter uns gebracht.
Bitte keine Details.
Mit vielen. Hatten wir nicht mal einmal zusammen so einen Lachflash, wo wir nicht mehr aufnehmen konnten oder so?
Ich hatte mit den meisten Leuten schon mal Lachflash, wo ich nicht mehr aufnehmen konnte.
Irgendwas klingelt da bei mir, bei der Eurosync, irgendwas spätes, langes. Gut, anderes Thema. Und in der Schule hast du aber noch nicht synchronisiert. Das war ja dann erst.
Doch, ich habe mit 12 angefangen und hatte ja dann relativ schnell Kramer gegen Kramer. Also den kennt ja kaum mehr jemand
mehr. Ja, ich glaube, da gibt es schon noch einige Zuhörerinnen
und Zuhörer.
Ja, also
Dustin Hoffmann hat damals auch, das war ein sehr bekannter Film, der auch den Oscar bekommen hat, aber es war ein sehr berühmter Film, da bin ich dann auch eingeladen worden nach Wien, war ich bei der Wien-Film und habe synchronisiert und habe für ein Kind halt relativ viel gemacht, eine Zeit lang. Es gab ja damals noch nicht so viele Filmkinder oder Synchronkinder, allerdings gab es natürlich auch nicht so viele Produktionen, gab ja doch gar nicht die ganzen Netflix oder was weiß ich, ganzen Sachen gab es ja, gab ja ARD, ZDF, dritte Programme.
Ja, stimmt.
Aber noch nicht mal Privatfernsehen gab es ja auch noch nicht.
Krass.
Aber es gab halt auch nur wenige Kinder und deshalb war das auch ganz gut. Es war noch viel strenger, ich fand früher die Regisseure viel strenger. Also das war wirklich noch so die Autorität, die da hinten saß. Heute ist man ja oft bei Freunden im Atelier, die man lange kennt und mit denen man auch privat irgendwie essen geht oder so oder mal irgendwie was unternimmt. Aber früher war halt die graue Eminenz, saß da hinten der Regisseur und war ganz, ganz ehrfurchtsvoll. Und als Kind habe ich da auch so ein paar Erfahrungen gehabt, dass die Regisseure schon auch sehr streng zu den Kindern waren. Also vielleicht auch zu streng, fand ich.
Kam dir das nur so vor, meinst du, oder ist das wirklich anders geworden?
Nein, nein, das ist anders geworden. Das waren ja damals Leute, die kannte man ja sonst gar nicht. Also jetzt, wenn ich irgendwie, was weiß ich, bei Dennis Schmidt-Voss oder was weiß ich, Kim macht Regie oder irgendjemand, dann kennt man die alle. Hm. Mit denen ist man aufgewachsen oder kennt die 20 Jahre. Und damals waren es irgendwie Leute, die dann halt schon 50 oder 60 waren. Man hat die nie vorher gesehen, nie privat gesprochen. Und die waren teilweise auch schon, fand ich, noch relativ streng, auch zu den Kindern. Gab natürlich auch andere. Aber es war schon auf jeden Fall, war das schon eine andere Hausnummer.
Und ist dir davon so ein Erlebnis noch im Kopf oder irgendwas, wo du sagst, boah, das war echt mies oder das war, naja, das war
süß? Ja, ich meine,
es
ist doch schwer zu sagen. Als Kind ist man ja selbst ein bisschen komisch drauf. Man ist ja dann 11, 12, 13, 14 und wird von allen aber wie ein Erwachsener behandelt. Man muss ja auch arbeiten wie ein Erwachsener. Dann wird man als Kind natürlich oft auch ein bisschen altklug. Man ist natürlich, wenn man so behandelt wird, ist man da doch so, deshalb kann ich gar nicht genau sagen, aber ich weiß insgesamt, dass ich also schon wesentlich mehr Respekt hatte vor den Regisseuren und teilweise auch ja sehr unsicher war und so. Vielleicht wäre das heute als Kind immer noch so, aber ich habe das Gefühl, dass es schon einfach eine ganz, ganz andere Hierarchie war früher. Okay. Also es war viel mehr Regisseur oben und du unten und heute ist es mehr so ein bisschen so nebeneinander, würde ich sagen.
Okay, außer wenn du Regie machst, dann haben die Kinder natürlich auch...
Nur ich versuche zu allen eigentlich nett zu sein. Ich habe immer das Gefühl, dass die Produktion besser wird, wenn eine gute Arbeitsatmosphäre im Studio ist. Also ich versuche immer, dass es eine gute Stimmung ist, weil ich immer das Gefühl habe...
Warum bist du bei mir denn immer so streng?
Ja, bei dir muss man sehr viel arbeiten.
Ja, okay,
das ist ja, wissen wir beide, dass da noch viel im Argen liegt.
Ja, okay.
Aber ich versuche, das Beste draus zu machen.
Nee, aber das ist bei Sven so, der ist sehr angenehm, sehr locker im Umgang. Aber wenn der Take läuft... dann hat er eine gewisse Strenge, wo man dann den Fokus auf die Arbeit richten muss.
Okay.
Und das ist etwas, was ich sehr schätze bei Sven.
Na, sagen wir mal so, ich nehme vor allen Dingen halt auch Sprecher, die ich selbst sehr gut finde, zum großen Teil. Und soweit es möglich ist, du hast ja nicht immer so, kriegst ja nicht mal alle Leute oder so, aber ich... lass die Leute dann gerne laufen. Also wenn ich die Leute habe, ich weiß immer, was ich will und was ich nicht will, lass aber wirklich laufen, außer wenn halt Sprecher da sind, die ganz neu sind oder wo ich nicht so glücklich bin, da fange ich dann an zu arbeiten und dann wird es auch, glaube ich, anstrengend für alle Leute. Aber an sich lasse ich gerne laufen, weil ich bin der Meinung, die Schauspieler wissen ja auch eigentlich mehr oder weniger alles. Ich kann denen Tipps geben, in welche Richtung es gehen soll. Ich kann ihnen was zur Story sagen, was sie nicht wissen oder vielleicht in einem oder anderen Satz noch was versuchen hervorzukitzeln, aber ich glaube schon, dass viele Sprecher schon sehr gut das selbst machen können. Und das versuche ich auch so weit wie möglich zu lassen, weil ich will ja auch, dass was von dem Schauspieler selbst auch trotzdem in die Rolle mit reinkommt, abgesehen davon, dass er natürlich auch was nachspielt. Aber ich will nicht, dass alle praktisch mich sprechen, bloß mit ihrer Stimme. Also ich versuche schon, dass jeder auch so ein bisschen so eine eigene Ecken und Kanten damit reinbringen kann.
Klar, weil du halt auch so viel Regie machst mittlerweile.
Ich mache ja fast nur noch Regie. Also ich spreche in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr, weil ich merke, dass ich auch wieder ein bisschen mehr sprechen will. Aber ich habe, ja, 10 Jahre, vorher hatte mich ja jemand gefragt im Live, den wir kurz gemacht haben, ja, zu dem Podcast, warum ich in Eureka nicht Will Wheaton gesprochen habe. Und das war zum Beispiel genau der Grund. Ich habe ganz viel Regie gemacht zu der Zeit und ich bin von dem Regisseur, ich glaube, das war Frank Tober, kennen ja auch viele, Magdalena Tober und David Tober, die ja beide bei mir am 1-Minuten-Star auch schon waren. Und beide sehr viel sprechen und sehr gute Sprecher sind. Der wollte mich haben für Eureka, hat mich 3 oder 4 Mal angefragt. Und ich hatte damals Doppelschicht und habe das einfach nicht gepackt. Also mittlerweile hätte ich jetzt, würde ich auch, glaube ich, jetzt immer sagen, ich möchte es gerne machen und macht mal einen Regietag, einen Tag Pause oder so. Aber damals habe ich das dem alles untergeordnet. Und wenn ich Regie hatte, dann habe ich halt auch Rollen abgesagt. Ich hatte auch eine Rolle in Ice Age, die ich hätte sprechen sollen bei Novka. Und da wurde ich auch 3-4 Mal angefragt und die habe ich dann auch abgesagt. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich hatte so ein irgend hier in so einem Spiel immer, in dem Ice Age Spiel immer gesprochen. Das sollte ich halt widersprechen, aber irgendwie habe ich das alles abgesagt. Tut mir rückwirkend gesehen auch ein bisschen leid, weil das eigentlich ganz schöne Rollen waren und eine Mücke. Und könnte man ja vorher mal gucken, Adam, ob hier irgendwelche gesockt.
Vergeben mir meine Nachsicht. Die Schlangen hast du rausgenommen, ne?
Ja.
Die sind wieder im Körbchen.
Ach, genau, also auf jeden Fall, jetzt tut es mir ein bisschen leid und jetzt versuche ich eigentlich immer die Sachen auch zu sprechen, weil es auch immer auch schön ist, wenn man selbst nochmal wieder ein bisschen spricht.
Na klar, für die Fans ist es ja auch toll, wenn die Leute dabei genau bleiben einfach. Ne?
Habe ich ja jetzt gemerkt bei dem Super Mario Film zum Beispiel. Ich hatte wirklich nur eine kleine Rolle. Aber mich haben ganz viele Leute darauf angesprochen und viele haben es halt auch gesehen und
der war ganz erfolgreich, glaube ich, ne?
Ja, glaube ich auch. Und wie gesagt, ich habe ja auch angesagt, Leute, es ist nur eine ganz kleine Rolle, aber trotzdem fanden es viele ganz witzig und dann freut man sich natürlich auch, wenn irgendwie bestimmte Rollen gut ankommen.
Du, große Stars machen ja auch Cameo-Auftritte und ganz kleine Sachen, wo du dich umso mehr freust, wenn du es entdeckt hast oder so. Insofern, wer sagte das neulich? Es gibt keine kleinen Rollen, es gibt nur kleine Schauspieler. Und insofern passt das doch ganz gut.
Ja. Ja, also auf jeden Fall hat mich gefreut. Manchmal sind so kleine Rollen ja auch ganz schön.
Bist du ein Workaholic?
Ja, es hat neulich Bene Gutjahn zu mir gesagt bei dem anderen Podcast, ja, wo ich mal war.
Grüße gehen raus.
Ja, ich wirke wahrscheinlich auf andere schon wie ein Workaholic. Ich würde mich selbst, glaube ich, nicht so beschreiben, aber wahrscheinlich würden mich andere so beschreiben. Aber meistens macht's mir Spaß, also deshalb ist es okay. Allerdings, was ich gemerkt habe, dass diese Doppelschichten, also dieses Arbeiten in Berlin, was es oft gibt, von 9 bis 17.30 Uhr und dann von 18 bis 0 Uhr oder bis 23 Uhr zumindest, das will ich versuchen zu vermeiden, weil das wirklich gesundheitlich einfach zu anstrengend ist.
Und das glaube ich.
Das kann man auf Dauer auch nicht durchhalten, ohne irgendwie wirklich eine Einschränkung dann zu haben.
Und das Krasse ist ja auch, was, glaube ich, viele gar nicht so präsent haben, ist, wenn du das machst, ist es ja nicht so, dass du auch mal abschalten kannst oder mal sagst du, ich drifte mal kurz weg oder sowas. Das geht ja nicht, weil es sind ja immer 3 Leute, also ein Schnittmeister, ein Sprecher, neben dir ein Tonmeister, die brauchen ja deine Kommunikation, deine Anweisung.
Ja, schon, aber ich versuche eigentlich
öfter abzudriften.
Ich versuche für mich dann schon abzuschalten, muss ich schon sagen. Ich glaube, es ist nicht möglich, tagelang oder wochenlang die ganze Zeit total konzentriert zu sein. Also ich versuche mit einem Ohr so ein bisschen zuzuhören, versuche aber auch trotzdem runterzufahren, weil ich weiß, dass das mein Kopf auf längere Sicht, glaube ich, nicht aushalten wird.
Okay. Aber du schreibst ja auch noch, ne? Machst ja auch
ja,
noch
ich schreibe nebenbei auch. Das, was dann ganz gut ist, wenn ich die Produktion dann selbst aufnehme, die ich geschrieben habe, dann weiß ich wenigstens, worum die Folge geht. Aber und sie läuft im Großen und Ganzen auch so durch, weil ich ja weiß, wie ich was getextet habe und wo ich was hinhaben wollte. Also das eigentlich schon. Schreiben ist natürlich super in dem Bereich, aber leider super anstrengend. Also du weißt ja, du sprichst ja gerade eine Rolle.
Etwas, die ich, was du geschrieben
was
hast.
Was ich geschrieben habe. Und da gibt's Folgen, die sind so anstrengend, auch die ich jetzt geschrieben habe. Da bist du wenig drin.
Ja, du weißt schon mehr.
Ja, aber und die ist einfach, die hört einfach nicht auf. Und das Problem ist ja beim Schreiben, wenn man so Sätze hat, ja, komm, wir gehen ins Kino, ja, komm, ich komm mit. Und Leute reden durch. Aber diese Folge ist dann ganz oft so, dass einer so, ja, ich würde gerne, aber ich weiß nicht, ist das möglich oder können wir es vielleicht später nochmal probieren? Also so ganz viele Pausen, alles im On, also man sieht immer den Mund. Also wenn man überhaupt was sieht bei dem Bild, das ist halt irgendwie...
Das ist ja auch, das wissen ja auch viele nicht, glaube ich, wie, mit was für Material wir arbeiten müssen.
Unglaublich.
Aus kopierschutzrechtlichen Gründen haben wir meistens Schwarz-Weiß-Bilder, wo noch 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wasserzeichen teilweise drauf sind, drüber sind, noch rote Streifen übers Bild laufen.
Also bei der Produktion ist es extrem. Also ich habe jetzt diese Folge, die ich jetzt gemacht habe... Die Folge, die ich gemacht habe.
Geht's dir gut, Sven? Ja, okay, da drin.
Es sind mehrere Mücken.
Ach so, okay.
Aber das Problem ist also bei der Folge, man sieht halt nichts, man muss dann 5-mal hingucken und es ist wirklich anstrengend.
Okay. Also. Aber jetzt sind wir schon wieder so viel beim Synchron. Du hast Grundschule beendet und bist dann aufs Gymnasium gegangen? Oder?
Ja, ich bin dann aufs Gymnasium
gegangen. In welchem
Zug? Ich war ja auf der Waldgrundschule und da gibt es eine Waldoberschule genau daneben.
Die Waldgrundschule und Waldoberschule?
Ja, die in Eichkamp in Berlin sind. Die also war auch, weiß ich nicht, also Pierre Littbarski zum Beispiel, wer ihn noch kennt, als Fußballspieler war zum Beispiel drauf. Es ist eine ganz gute Schule gewesen. Ich bin eigentlich nur raufgekommen, weil mein Vater Hockeytrainer war und an der Schule damals noch ein Hockeytrainer gesucht wurde. Als man uns dann aufgenommen hatte, stellte man fest, man braucht keinen mehr. Also mein Vater war da nie Hockeytrainer. ich bin zumindest auf die Schule gekommen und das war dann irgendwie auch wieder ein bisschen
cool. Ja. Cool. Und da hast du dann auch dein Abi gemacht?
Ja, Schulzeit war für mich eigentlich jetzt nicht so eine wahnsinnig tolle Zeit. Ich war immer so ein bisschen... Ja, ich war halt irgendwie, ich kam aus so einer, so ein bisschen bravere Umgebung und hatte denn damals noch so meinen Scout-Ranzen mit irgendwie ein Herz für Kinderaufkleber und kam dann in die Schule, wo wie gesagt Andreas Fröhlich und so alle total, was weiß ich, Dead Kennedys, The Smiths, irgendwie total so London-Punk-Sachen hörten. Und ich kam dann da und trällerte mein Andrea-Jürgens-Hit vor mich hin. Das war schon ein hartes Brot am Anfang. Da musste man sich erstmal ganz schön umstellen. Da wird man ja dann leicht dann auch mit aufgezogen. Das Gute war, ich war ganz gut in der Schule und dann hatte ich mein Synchron noch ein bisschen. Also ich war jetzt auch nicht so der totale, irgendwie so Outsider, aber ich war schon eher so ein bisschen schräg und hatte da irgendwie so ein paar Leute, mit denen ich mich ganz gut verstanden habe. Aber ich war da jetzt nicht gerade der hippe Typ auf der Schule. Aber wie gesagt, das ist ja oft so auf der Schule, dass man einfach mit Leuten zusammengewürfelt wird, die überhaupt nichts mit einem zu tun haben. Und erst nach der Schule merkt man, dass es viele Leute gibt, die eigentlich die gleichen Interessen haben für irgendwas. Und meine Schulzeit war nicht unglücklich, aber ich war auch nicht richtig begeistert, muss ich sagen. Also es war so ein Mittelding irgendwie. Es war sehr hart. Man musste halt immer aufpassen, dass man nicht zum gespött wurde. Dadurch wurde natürlich eine Fähigkeit ganz gut geübt, dass man immer aufgepasst hat, dass man keine peinlichen Kommentare abgegeben hat, die andere peinlich fanden. Dadurch wurde man ganz gut dann konditioniert aufs spätere Leben. Das war schon ganz gut auf der Schule. Aber ansonsten war die ganz schön hart. Und Kinder und Jugendliche können ja sowieso ganz schön hart sein. Aber es war noch so okay. Also mein Vorteil war auch noch, meine Schwester war ja sehr gut aussehend und das hat mir auch noch geholfen, weil dann irgendwie Leute mich gefragt haben, ja, ich würde ihr gerne mal ansprechen und so, was soll ich machen und so. Konnte ich also wichtige Tipps geben. Ich kann mich mal daran erinnern, dass jemand mal ganz viele Pilze, wir hatten eine Schule, die ist im Wald, die heißt nicht umsonst Waldschule, da hatte jemand ganz viele Pilze gesammelt und kam dann zu mir und wollte dann die Pilze meiner Schwester schenken. Und die sind dann irgendwie bei mir in der Mappe dann irgendwie verschimmelt. Zumindest kam ich erstmal gut an, weil ich halt die überbringen sollte und so. Das war halt schon sehr...
Okay. Deine Schwester ist ja mit einem sehr prominenten Mann zusammen, ne?
Nur die sind verheiratet mit Oliver Geissen, ja, schon. Haben auch ein Kind zusammen, schon ziemlich lange, ja, über 10 Jahre, glaube ich, jetzt. Ja. Ja, wie das Leben so spielt, hätte ich früher auch nicht gedacht. Als ich früher mal Oliver Geissens Show gesehen habe, dass das mal mein Schwager wird, aber die Welt ist klein.
Nicht zu verwechseln mit die Geissens.
Nee. Nee, das ist wieder was ganz anderes.
Da hätte ich jetzt auch gerade ein Bild von deiner Schwester im Kopf, aber das ist nein.
Nein, wie gesagt, also ja, wir sehen uns ja auch nicht so oft. Die wohnen ja in Hamburg, ich wohne in Berlin. Manchmal treffen wir uns so bei Familientreffen, aber sonst habe ich ja jetzt auch nicht so viel jetzt.
Ich wollte gerade sagen, wenn ihr Sven mal treffen wollt, dann gibt's zwei Möglichkeiten. Also entweder fahrt ihr, wie heißt die Messe jetzt demnächst, wo du bist?
Ja, also zu so einen Conventions, wo halt so Synchronsprecher eingeladen werden. Die nächste wäre jetzt in Erfurt. Aber da wird der Podcast noch nicht ausgestrahlt.
Ja, das kann sein. Also die letzte war in Erfurt.
Die letzte
war in Erfurt. Die Möglichkeit.
Na, dann wäre noch die Dokubi in Düsseldorf im Juni oder der Cosday hoch 2 in Frankfurt. Okay. Da werde ich auch sein. Da sind immer ein paar Synchronsprecher.
Da wirst du gewesen sein.
Da werde ich gewesen sein, wenn das der Podcast rauskommt.
Wir sind ja in der Zeitblase. Das geht ja hier
genau.
Alles. Man weiß es halt noch nicht so
man
genau.
Weiß,
ne? So.
Man weiß es nicht.
Oder ihr fliegt einfach ein bisschen durch die Weltgeschichte und dann geht's euch wie mir, dass ich im Flugzeug sitze und während man auf dem Rollfeld noch wartet, um endlich an den, wie sagt man, an die Gangway zu kommen, um den Anschlussflug zu bekommen, wundert man sich über die Gäste, die alle paar Minuten dann vor zur Stewardess rennen und dann denkt man sich, man, es geht doch jetzt auch nicht schneller, wenn ihr euch da jetzt, wenn sich jetzt jeder einzeln beschwert oder so. Und dann dreht sich der Gast um und kommt zurück und denkst dir so, ach du Scheiße, das kann doch nicht sein, das ist doch Sven! Bleib mal hier!
Ja, das war wirklich lustig.
Also das war wirklich wir lustig. Sind ja, wir haben beide unseren Flug nicht mehr, den Anschlussflug
genau,
nicht mehr bekommen.
Wir sind beide mit TAP geflogen und es war sowieso schon sehr knapp.
Ja.
Aber wenn das Flugzeug nicht beschlossen hätte, 40 Minuten auf, als es gelandet ist, einfach so stehen zu bleiben.
Der Parkplatz war besetzt.
Ja, und ich hatte einen Flug, glaube ich, nach Brasilien und du hattest einen Flug irgendwie
Azoren.
Auf Azoren.
Genau.
Ja. Und irgendwie haben wir dann festgestellt, dass wir da sind, haben uns dann aber noch ganz gut unterhalten.
Das war nett, ja. Das war schön.
Und ja, und wir hatten beide Glück, dass wir am gleichen Tag noch weiterfliegen konnten.
Absolut, aber das auch eigentlich nur dank dir. Weil die
wo
wollten
habt ihr euch getroffen?
Ja, das auf war
Flughafen?
Portugal, ne?
Lissabon.
Genau. Also im Flugzeug sozusagen. Und dank deines Tipps mit Flightride, ja, also wir machen keine Werbung, aber ich habe das Geld zurückbekommen.
Ja,
also die Kosten für die Umbuchungen, dann das ging ganz gut.
Flightride ist echt cool. Ich habe auch schon mal über Flightride was ordentlich wieder zurückbekommen.
Naja, also es gibt ja viele Portale, genau, wo man halt irgendwie bei Verspätung über 4 Stunden oder was ist irgendwie. Und es ist halt wirklich ganz gut, weil man da zum großen Teil nicht immer, aber oft was zurückbekommt. Ja. Ja. Und bei uns war es ja auch gut. Und mein Flug war, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, ich habe sogar nach 3 Stunden gab es noch einen Flug nach, ich glaube, weiß ich nicht, nach Rio de Janeiro oder wo ich denn geflogen bin. Und es ging noch, also es war jetzt nicht so schlimm, aber ich ärgere mich halt immer, wenn ich dann irgendwie so rumstehe und dann sieht man das Flugzeug da so wegfliegen und dann weiß man, oh, hätte ich fast bekommen.
Stimmt. Aber nochmal zur eingänglichen Erzählung zurück. Wenn ihr Sven treffen wollt, du bist wirklich wahnsinnig viel unterwegs, oder? So in der Weltgeschichte?
Na, also ich war jetzt, glaube ich, schon in über 80 Ländern, aber das liegt auch daran, dass mir so andere Sachen nicht so wichtig sind. Also ich habe kein Auto, ich kaufe ja keine teure Kleidung oder so. Ich bin relativ, bei so Sachen, glaube ich, relativ sparsam. Oder es interessiert mich einfach nicht so
stark. Statussymbole interessieren dich
nur. Ja, ich habe kein teures Handy.
Bodenständig.
Naja, es interessiert mich einfach nicht so. Ist ja doch nicht mal mein Verdienst, sondern es interessiert mich nicht.
Ja.
Und deshalb verreise ich lieber. Und ich verreise auch gerne in Länder, die halt irgendwie ein bisschen ausgefallener sind. Also ich zum Beispiel, wie gesagt, nach Kirgisistan oder nach Kasachstan oder nach Indonesien oder, also ich mag halt irgendwie so ein bisschen abseits der ausgetretenen Pfade zu reisen und ich habe mir jetzt auch vor ein paar Jahren noch so eine Ein-Land-Regel gesetzt, weil ich gemerkt habe, dass ich mit zunehmendem Alter immer mehr die gleichen Reiseziele bereise, habe ich jetzt diese Ein-Land-Regel gemacht, dass ich jedes Jahr mindestens noch in ein neues Land reisen muss und dadurch muss ich halt jetzt schon ein bisschen origineller sein, weil die meisten Länder, die einem so einfallen würden, habe ich einfach schon gemacht.
Turkmenistan?
Turkmenistan war ich noch nicht. Ich habe jetzt gehört, es soll bald einen Flug nach Taschkent geben. Dann würde ich vielleicht mal nach Usbekistan oder so. Von Berlin aus so eine Sachen. Aber ich bin halt immer so. Aber das bin ich ja nicht der einzige Synchronsprecher. Konrad Bösherz und Tim Knauer zum Beispiel machen ja genau das Gleiche.
Ja.
Und ich finde Reisen einfach wahnsinnig wichtig für die Entwicklung. Und man hat immer neue Situationen, an die man sich anpassen muss. Ich glaube, es ist ganz gut für den Kopf und kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, reist und nicht nur reisen, wo man 2 Wochen in Mallorca am Strand liegt, sondern einfach
mit all inclusive.
Sondern so Abenteuer, dass man halt neue Länder kennenlernt, auch neue Situationen immer meistern muss, dass man mit dem Zug fährt oder was weiß ich, irgendwie in eine Stadt kommt, von der man eigentlich gar nicht so viel weiß.
Und du bist auch sehr oft alleine unterwegs, ne?
Ja, ich finde, wenn ich alleine reise, kann ich mich irgendwie mehr dem widmen, was ich eigentlich gerne möchte. Ich reise auch gerne irgendwie jetzt mit anderen Leuten oder so, aber ich bin auch Individualist. Ich mache gerne meine eigenen Sachen. Ich freue mich dann auch, wenn ich Leute treffe oder so, aber ich mache so gerne mein Ding. Das kann ich am besten, wenn ich alleine reise.
Krass. Liest du auch viel dann unterwegs oder lässt du alles auf dich berieseln? Und
ich lese eigentlich nicht so viel. Also ein bisschen was schon, dass ich ungefähr weiß. Manchmal kommt man auch drauf. Ich war mal in Kolumbien, in Bogotá, und habe dann halt festgestellt, dass gleich nach Ankunft mir es nicht so gut ging. Also mir geht's eigentlich immer ganz gut, ja, bis auf den neulich den Flug, den ich hatte. Aber ich kam halt an und mir ging's irgendwie nicht so gut. Und dann bin ich ins Hotel gegangen, habe halt angefangen, so ein bisschen zu lesen, weil, wie gesagt, es war ganz ungewöhnlich, dass ich gleich irgendwie, dass auch nicht besser wurde. Und da stand dann halt in einem Artikel über Bogotá, den ich halt gelesen habe, dass halt viele Leute da die Höhenkrankheit kriegen, wenn man ankommt in Bogotá, weil es halt sehr hoch liegt und der Sauerstoff irgendwie im Blut, bla bla bla. Und ja, das war dann schon gut, dass ich gelesen habe, weil dann trinkt man halt diesen Mate-Tee oder sowas und man muss insgesamt halt alles ein bisschen ruhiger angehen. Und dann habe ich halt das gemacht, was da stand, und nach 3-4 Stunden ging es mir dann noch besser und dann gewöhnt sich der Körper ja auch daran. Aber das war zum ersten Mal, dass ich wirklich gemerkt habe, oh, was ist denn jetzt los? Und ich hatte mich, da hatte ich zu wenig gelesen, weil sonst hätte ich gewusst, dass ich da einfach viel, viel langsamer rangehen muss und vielleicht auch so ein bisschen mich da irgendwie auch noch so mit so einem Tee oder sowas ein bisschen hochputschen muss.
Nee, ich meinte mit Lesen jetzt nicht den Reiseführer, sondern allgemein, also dass man dann so ein bisschen Zeit für sich hat und dann ein bisschen mit Lesen
verbringt. Ja, habe ich früher mehr gemacht, muss ich sagen. Also da hat mich Internet jetzt auch ein bisschen verdorben, muss ich sagen. Ich habe früher wesentlich mehr gelesen.
Jetzt nur noch TikTok-Videos?
Nee, auch gar nicht nur jetzt das, aber insgesamt, dass man irgendwie so, was weiß ich, auf YouTube oder sowas irgendwas guckt. Das ist einfach leichter konsumierbar. Es ist natürlich nicht so gut, aber ich merke an mir selbst, dass es halt schon so ein bisschen ja, mich da auch so nicht kalt gelassen hat. Und ich merke schon, dass ich da auch anfällig für bin, dass ich mehr und mehr mit dem Internet mich beschäftige, was auch nicht immer so gut ist. Ich habe das Gefühl, dass ich das jetzt gerade ein bisschen runterfahren muss, weil es zu viel geworden ist.
Naja, definiere gut, nicht gut. Ne? Das ist ja immer von mehreren Seiten betrachtbar.
Ich fühle mich einfach nicht so gut, das merke ich jetzt gerade. Deshalb versuche ich jetzt gerade ein bisschen zurückzufahren.
Okay. Ich meine, es ist ja so, wenn man dann einmal beginnt, ich habe es halt früher mit Facebook gemerkt. Ich meine, ich war jetzt nie so lange oder oft auf Facebook unterwegs, aber ich habe manchmal dann doch mich davon verleiten lassen, wie Sven gesagt hat, dass man dann auf einmal bist du so eine Stunde dran oder sogar länger und hast in der Zeit wirklich nichts Produktives gemacht.
Überhaupt nichts.
Und da ist einfach so Zeit verflogen.
Die Zeit geht wahnsinnig schnell. Ja. Ich finde, die Zeit vergeht im Internet viel schneller.
Ja. Jetzt hast du dich auch verraten. Man sagt, man sagt nämlich, Facebook ist so für die Generation so über 40 mittlerweile. Ja. Instagram sind so die 30 bis 40 und alles darunter von 10 bis 30 oder so ist eigentlich heutzutage TikTok.
TikTok würde ich sagen, ist bis 25 die Hauptgruppe, glaube ich. Also 25 fängt schon Instagram an, glaube ich.
Okay. Also das letzte Mal weiß ich nicht, wann ich auf Facebook unterwegs war. Und wenn du sagen würdest, komm, lass uns mal jetzt bei Facebook in dein Profil reingucken, könnten wir das nicht, weil ich habe mittlerweile mein Passwort vergessen.
Das also keine Möglichkeit, das wiederherzustellen.
Und diesbezüglich, ja, also mein Alter, daraus mache ich ja kein Geheimnis, ich bin 46. Ich habe wohl letztens irgendwann gesagt, ich wäre 48.
Ja, das stimmt gar nicht.
Ich bin 46.
Lügenpresse. Aber Sven, dich hat's ja auch irgendwie vor kurzem oder nicht gar nicht allzu langer Zeit wahnsinnig ins Internet gezogen. Ne? Also das TikTok hat dich ja voll infiziert. Du bist wahnsinnig erfolgreich damit mittlerweile.
Naja, also es war wie gesagt eigentlich nur ein Interview mit Peter Flechtner. Was heißt Interview? Also Peter macht ja immer diese Sache, wo er die Stimme, also er praktisch, man sieht sein Gesicht und der andere spricht halt seine Rolle.
Ja.
Ich habe das halt mit Bugs Bunny gemacht. Ich hatte bei der VSI eine Serie aufgenommen und er hatte mich gefragt, ob wir da schnell irgendwie im Vorraum da oder so dieses Video machen können. Und dann kam er halt raus und meinte nach einer Stunde, oh, ich habe schon gepostet und hat schon 18.000 Aufrufe. Wow. Hatte dann 1.800.000 Aufrufe nach ein paar Tagen. Und da hatte ich halt überlegt, weil mich hat mein ganzes Leben über immer Leute angesprochen und haben gesagt, mit deinem etwas kranken Humor solltest du mal irgendwas machen, irgendwie auf YouTube oder sowas, irgendwie, dass du vielleicht so Sketche machst oder irgendwie komische Sachen. Und ich habe das aber nie gemacht. Also ein paar Tonmeister haben es mir auch gesagt und ich fand die Idee eigentlich auch immer ganz interessant, aber ich habe es dann wirklich nie durchgeführt, weil dann habe ich andere Sachen gehabt und dann müsste man auch planen, das ist mir zu anstrengend und und dann habe ich aber gemerkt, dass diese Sache, die ich da gemacht habe, meinem Spieltrieb entgegenkam. Also dass ich natürlich also Leute interviewe, aber auch teilweise so kleine Sketche mache. oder immer auch sehr schnell reagieren muss, weil die Leute ja auch teilweise ganz komische Sachen sagen.
Du bist doch sehr schlagfertig, ne?
Also schlagfertig, würde ich sagen, bin ich ziemlich durch meinen Vater, weil das als Kind musste ich immer schlagfertig sein, weil mein Vater immer total komische Witze gemacht hat.
Okay, wie, als was hat er für Witze gemacht?
Na, weiß ich nicht, schon ziemlich derbe Witze, aber wo ich dann halt auch immer sehr stark auf den Punkt so antworten musste.
Paroli bieten. Hat er dir genau das gesagt, dass du das musst?
Nee, oder das war das einfach so. Ich okay. habe ja gemerkt, ich muss da jetzt was drauf antworten. Der hat ja unmögliche Witze gemacht teilweise. Und das hat aber mir geholfen, dass ich von klein auf praktisch gelernt habe, sehr schnell auf unterschiedliche Situationen zu reagieren. Mhm. Und das habe ich gemerkt. Also das würde ich wirklich auch sagen, dass ich sehr schlagfertig bin. Ich kann zum Beispiel überhaupt keine Witze erzählen. Ja, also Witz erzählen geht bei mir gar nicht. Ich wüsste nicht mal einen Witz, den ich erzählen könnte. Außer kommt ein Mann beim Arzt, das wäre der einzige. Und auch nur, weil er so kurz ist, dass es irgendwie... Ja, genau. Und also auf jeden Fall, das kann ich überhaupt nicht. Aber so Situationskomik, das liegt mir, glaube ich, schon. Und das konnte ich halt in diesen Videos sehr gut umsetzen. Und meine ersten Videos, also beim Ein-Minuten-Star, den ich ja damals dann kreiert habe...
Wir haben ja gerade drüber gesprochen.
Die waren auch sehr anarchistisch und sehr chaotisch.
So, wenn ihr die Möglichkeit habt oder Lust drauf habt, guckt sie euch an, scrollt ganz nach unten die ersten Dinger. Ich entsinne mich nur an das Ding auf dem Klo, wo du den Star gesucht hast. Ich fand's großartig.
Ja, oder wo ich da diese Treppe da im FX-Center hochlaufe im Dunkeln oder so. Also das sind schon sehr schräge Videos. Ich weiß auch gar nicht, ob die Leute die mittlerweile noch ganz gut finden würden. Aber ich wusste auch gar nicht, was ich machen soll. Ich wollte irgendwie Videos machen, aber ich hatte gar keine Idee, was ich machen sollte. Und dann hatte ich halt diesen Ein-Minuten-Star angefangen. Dann habe ich diese Videos gemacht, wie zum Beispiel auf der Toilette oder wo ich da im Dunkeln rumrenne. Das war auf der Suche nach dem Ein-Minuten-Star, was ich ja ganz lange nicht mehr gemacht habe, das Format. Und das hat sich dann irgendwie mal so weiterentwickelt. Dann waren die Videos teilweise total chaotisch. Ich konnte ja überhaupt nicht schneiden. Mittlerweile kann ich ja so ein bisschen schneiden, ohne dass ich dafür einen Preis gewinne. Aber das geht schon. Aber am Anfang konnte ich ja gar nichts. Also ich bin ja technisch absolut unbegabt. Ja.
Okay. Kann man, also womit schneidest du mit der, womit schneidest du?
Damit CapCut einfach, ganz okay. normal. Aber wie gesagt, das ist für mich ist ausreichend. Ich mache da keine großen Spielereien draus. Okay. Aber es reicht halt, dass es zumindest so, ich habe ja zum Beispiel Best-of, so eine Sachen, wo ich halt immer nur kleine Sachen reinschneide und das wird schon ganz gut damit.
Okay, cool.
Aber wie gesagt, ich bin halt immer noch kein Profi, aber ich mache auch nicht mehr die Fehler, die ich so ganz am Anfang gemacht habe. Also das okay. ist ein bisschen besser geworden.
Okay, aber du machst das ja auch aus Spaß an der Freude, oder?
Ja, also damit kann man bestimmt kein Geld verdienen, weil viele denken immer, man wird da jetzt irgendwie reich von. Also bei Instagram gibt es überhaupt nichts. Ich glaube, bei TikTok gibt es pro 100.000 Views 3 €. das ist wirklich übersichtlich. Und dann gibt es natürlich noch so Live-Geschenke bei TikTok zum Beispiel. Aber das ist auch, also ja, manchmal geht's, aber oft hat man auch irgendwie 2,61 € oder so. Das sind alles keine Sachen, mit denen man Geld verdient. Vielleicht später, wenn man dann größer wird, kann sein, dass du mal irgendwelche Kooperationen machst. Was bei mir allerdings geholfen hat, war, dass ich viel auf Conventions jetzt eingeladen werde, was ich ja früher überhaupt nicht wurde, obwohl ich Bugs Bunny ja schon seit fast 30 Jahren spreche. Aber man wird dadurch schon bekannter. Also ich habe jetzt, glaube ich, zusammen 50 Millionen Aufrufe mit den beiden Kanälen. Und dadurch erkennen halt schon ein mehr Leute. Also es ist jetzt nicht so, dass ich durch die Straßen gehe und dann irgendwie... aber man merkt es halt gerade auf Conventions oder so, dass viele Leute jetzt schon mal ein paar Videos gesehen haben. Und ja... Die tun ja auch keine weh, sind ganz lustige kleine Videos und nicht mehr und nicht weniger. Und aber man wird dadurch halt ein bisschen ja offensichtlicher. Also man ist mehr im Bewusstsein von vielen Leuten drin. Im Fokus. Vorher war das ja überhaupt alles kein Thema. Synchronsprecher insgesamt waren ja bis vor ein paar Jahren überhaupt keine wichtige Sache. Wobei in anderen Ländern, in Asien ja anscheinend Synchronsprecher schon eine große Nummer sind.
In Japan, klar.
Genau. Und in Deutschland fängt es halt an. Es gibt ja jetzt Leute, die schon, was weiß ich, Marius Gavrilis, Peter Flechtner, Max Felder, was weiß ich, da gibt es ja jetzt einige Leute, die jetzt sehr präsent schon sind, Tommy Morgenstern, obwohl der eigentlich kaum irgendwo auftritt, aber der Name ist ja auch sehr präsent. Und da gibt jetzt schon Synchronsprecher, die einfach auch so Anfang so ein bisschen, Daniel Schlauch hat mir auch neulich erzählt, dass er jetzt auch, wir waren zusammen auf einer Convention in Trier und dann ist er zurückgefahren und dann wird er halt mal bei Burger King gleich angesprochen von einer Gruppe Jugendlicher oder so. Das hätte es halt früher nicht gegeben. Mhm. Da würde man vielleicht sagen, ah, die Stimme, wenn jemand am Nebentisch sitzt, aber jetzt sagt man, oh, das ist doch, den kenne ich doch aus dem TikTok-Video oder aus dem Instagram-Video oder was weiß ich, von der Convention. Also Synchronsprecher werden auf jeden Fall sichtbarer.
Ist das gut für uns?
Ich glaube, es ist in Zeiten von künstlicher Intelligenz die einzige Chance, dass man überlebt. Weil je unbekannter man ist, desto austauschbarer ist man auch, glaube ich. Also wenn man aber jetzt eine Stimme verbindet mit irgendjemand, also was weiß ich, Ruffy ist Daniel Schlauch oder Captain America ist Dennis Schmidt-Voss oder was weiß ich, dann glaube ich, dann hängt man auch eher an dieser Stimme, als wenn es irgendjemand ist, den keiner kennt, niemand hat ihn gesehen. Es ist ja nicht nur so, dass man die Stimme kennt, sondern die Leute haben ja auch Gefühle entwickelt für manche Synchronsprecher. Also ich war jetzt auf einer Convention, wo zum Beispiel Felix Mayer aus München, auch ein Sprecher, da brach das Mädchen dann in Tränen aus, als sie ihn sah. Das ist also so eher so Popstar-mäßig oder so. Das gab's früher ja nicht. Oder auf Conventions, dass dann man neben jemand steht und der fängt dann an zu zittern oder so. Ich sage jetzt nicht, dass die Leute jetzt so toll aussehen oder.
Ein Fanboy-Moment.
Es ist genau, es ist einfach so ein bisschen Fanboy-Moment und viele Leute, für die ist es halt schon was Wichtiges und die kennen die Videos und die gucken auch ganz viel die Videos und dann ist man halt ein bisschen mehr auch so im Kopf oder im Herz auch vielleicht von manchen Leuten. Und das ist, glaube ich, gerade jetzt, also vor 10 Jahren hätte ich die Frage anders beantwortet, aber gerade jetzt, wo KI kommt und sehr, sehr stark kommt, glaube ich, ist es wichtig, dass wir auch ein Gesicht bekommen, weil dadurch sind wir vielleicht ein bisschen weniger austauschbar. Mhm. Weil wir waren ja jahrelang überhaupt nicht zu sehen. Oder jahrzehntelang.
Es ist ein Gewerk im Dunkeln.
Ja, ja, und deshalb glaube ich, dass es auch zurzeit eine ganz gute Entwicklung ist. Ob die jetzt daran was ändern wird, dass jetzt viele Berufsfelder sich verändern durch KI und vielleicht auch synchron, das weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Chance, würde ich sagen.
Du hast es ja eben jetzt schon angesprochen. Ich heb mir die Frage meistens für den Schluss auf. Aber was denkst du, Sven? Also wird es uns erwischen? Ja, hast du gerade eben schon gesagt. Wie doll und wann?
Also es ist schwer zu sagen. Ich glaube erstmal, dass die Sachen, die jetzt eingeführt sind, Serien, die schon lange laufen, die werden sowieso, glaube ich, bleiben. Ich glaube, dass gerade so Sachen, die leicht zu ersetzen sind, wie Dokus, wie Tutorials, sag ich mal billige Zeichentrick, Anime-Sachen, werden, glaube ich, auch relativ bald kommen. Ich hoffe, dass es bei Sachen mit Bild nicht so schnell geht. Ich warte da immer auf einen schwarzen Ritter, der alle rettet, irgendwie durch irgendeine Sache, die wir jetzt noch nicht auf dem Schirm haben. Irgendein Gesetz oder irgendeine Regelung, die amerikanischen Schauspieler betreffen, die dann sagen, wir wollen nicht, dass die Stimmen irgendwie dann genommen werden und in andere Sprachen einfach nur übersetzt werden, sondern die Erlaubnis geben wir nicht. Das würde ja dann schon dazu führen, dass man es nicht machen kann. Inwieweit das jetzt so kommen wird, ist eine andere Frage. Ist auf jeden Fall eine Gefahr und das wissen, glaube ich, auch alle im Synchron, dass es, glaube ich, ein bisschen auf jeden Fall ein Thema ist. Inwieweit das jetzt die nächsten Jahre schon hundertprozentig wird, weiß ich nicht. Ich hoffe, es wird nie hundertprozentig sein, vielleicht. Aber ein Teil wird sicherlich wegfallen.
Okay. Also Bugs Bunny bleibt.
Ja, Bugs Bunny. Ich meine halt alle Sachen, die auch an jemand gekoppelt sind. Das glaube ich sowieso. Ich glaube auch, dass Serien, wo Leute sich an die Stimmen gewöhnt haben, da wird man müsste man ja blöd sein, wenn man das alles auswechselt. Ja. Mhm. Aber gerade bei neuen Produktionen, man wird sicherlich ein paar Versuchsballons starten. Und wenn man sieht, es gibt eigentlich keinen Widerspruch dagegen oder die Leute schlucken es einfach, dann wird es sicherlich sehr viel werden. Wenn man aber am Anfang gleich bei ein paar Produktionen merkt, wie man es ja auch schon versucht hat, sehr schlechte Synchronisationen zu machen, ob die Leute das trotzdem denn kaufen. Und das hat ja meistens nicht geklappt. Da gab es ja immer so einen Proteststurm und da wurden, wie Vikings zum Beispiel, wurde die Synchronisation nochmal gemacht.
Glücklicherweise, ja.
Ja, aber deshalb weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt bei der KI auch so kommen wird oder ob das einfach so ganz sanft, leicht, seicht sich so reinschmuggeln wird. Da mal ein paar Stimmen, da mal eine neue Serie, da mal das weiß ich nicht. Das weiß, glaube ich, keiner zurzeit gerade.
Naja, es wird, ich prognostiziere, Wer weiß wann, aber es wird wie diesen Fairtrade oder das Bio-Siegel, wird es irgendwann so ein Siegel geben, zu 100% durch Menschen gefertigt.
Ja.
Oder frei von Computerarbeit.
Und dann müsste es genug Leute geben, die das aber auch als wichtig empfinden. Hm. Und nicht, die dann sagen, oh, ich möchte aber gerne Synchronisation sehen, die von echten Menschen gemacht wurde. Hm. Und das wird halt die Frage sein, wird es halt Mainstream, dass die Leute sagen, nee, wir möchten aber unsere Sprecher, oder ob die meisten Leute sagen, ist auch real.
Okay. Sven, nach deinem Abi, was ja wahrscheinlich sehr, sehr gut war, wenn du ein guter Schüler warst.
Ich war ganz gut, aber ich war auch gleichzeitig stinkend faul. Deshalb war es jetzt nicht richtig gut. Ich war gut, ich hatte nie Probleme, aber ich war halt einfach jemand, der so 2 Tage vorher angefangen hat zu lernen und im Abitur, glaube ich, 1 Woche vorher. Und das ist halt so wenig, richtig zu glänzen. Aber es war gut.
Okay. Auch. Ich glaube, es war ganz gut. War dir das denn sofort klar, was du machen wirst, wie das so weiterläuft bei dir, oder hast du ganz andere Pläne gehabt?
Ich hatte ja immer sehr vielseitige Hobbys. Ich hatte überlegt, was mit Sprachen zu machen. Also vielleicht, ich hatte mich mal informiert über Dolmetscher-Sachen. Ich wollte ja zum diplomatischen Dienst eigentlich. Also ich wollte Diplomat werden, hatte mich dann auch beworben beim Auswärtigen Amt und bin auch bis in die letzte Prüfung gekommen. Dann hatte mich ja Synchron interessiert. Also viele Leute wissen ja nach dem Abitur oder nach der mittleren Reife oder was auch immer, wissen ja gar nicht ganz genau, was man will. Man hat dann so ein paar Optionen und eine klappt dann halt und dann macht man halt das. Ich fand schon Synchron gut, aber es war jetzt nicht so, dass ich so dachte, muss ich jetzt um jeden Preis machen. Also es war dann auch ein bisschen Zufall. Ich habe dann eine Aufnahmeleitung angenommen bei der Magma-Synchron damals von Joachim Kunzendorf. Als Überbrückung bis zu dem Zeitpunkt, wo ich als Diplomat anfange. Das hat dann nicht ganz geklappt. Nach dem Motto, wenn du denkst, du hast einen, springt er aus dem Kasten. Und dann habe ich halt irgendwie gedacht, ja, Aufnahmeleitung ist aber auch nicht so meins. Ich habe das nur so ein Dreivierteljahr gemacht. Obwohl ich da schöne Produktionen hatte, wie Gorillas im Nebel, Frantic von Polanski oder Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs, wer es kennt. Aber dann habe ich halt gesagt, okay, dann spreche ich halt erstmal weiter. Hatte aber auch eine Zeit, es gab ja dann auch die Krise damals, die von der Taurus. Und da hatte ich teilweise überhaupt nichts zu tun. Also dann habe ich mich auch beworben bei EasyJet als Telefon-Callcenter-Kraft, hätte auch für Englisch und Spanisch anfangen dürfen. Also da hatte ich dann den Test über verschwundene Koffer bestanden. Und dann fing aber Synchron wieder an.
Wann war das?
Naja, so, weiß ich nicht, nach dem Abitur irgendwann und ein bisschen später. Also dann gab eine Zeit, da war ganz wenig Synchron.
Da wurde dann Mitte der 90er, Ende der 90er?
Ja, sowas sein. In der Richtung. Und da habe ich dann halt alles Mögliche gemacht. Ich habe dann halt irgendwie, ich habe dann am Computer Preisschilder eingelesen in Berlin bei so einer Firma. Dann habe ich für die Metro bei Leuten angerufen, warum sie in letzter Zeit nicht mehr bei der Metro gekauft haben.
Warst du da eher so fordernd oder eher auf die Mitleidstour?
Ich bin ja recht diplomatisch. Aber ich habe wirklich komisch, ich habe dann auch mal bei der amerikanischen Armee gearbeitet.
Da darf ich
eigentlich nicht viel drüber reden, obwohl es jetzt 20 Jahre schon her ist. Naja, die haben halt so Roleplayer gehabt, da mussten wir so Rollen nachstellen von Leuten, wo die amerikanische Armee dann praktisch hingeht. Also irgendwelche Generäle, die treffen, mussten wir dann praktisch
nachspielen. Also nichts Sexuelles.
Nee.
Wie kommst du jetzt darauf, Alter?
Ich wollte Sven mal kurz aus dem Konzept.
Ja, das klappt überhaupt nicht. Ich kann mich nur distanzieren, Leute, tut mir leid, ich weiß auch nicht, wie ich hierher gekommen bin. Aber auf jeden Fall ich habe viele schräge Jobs gemacht in meinem Leben, aber wahrscheinlich die meisten, man sucht ja immer erstmal, was man irgendwie machen kann. Und dann hat man halt immer so eine Übergangsjobs. Einer der schrägsten Jobs war, ich war mal Nachtwächter auf der Grünen Woche bei einer Salami-Stand.
Musstest du nur auf den Stand oder auf eine Salami aufpassen?
Nein, das war so eine Salami-Firma und ich habe früher Feldhockey gespielt. Und der Sohn von dem, der hat auch mit mir Feldhockey gespielt und die suchten jemanden, weil die Leute, die da geputzt haben oder sauber gemacht haben, auf der Messe irgendwie ziemlich viel da mitgehen lassen nachts. Okay. Das Problem ist nur, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ab 10 Uhr spätestens total wegratze. Völlig egal, wo ich mich befinde. Also jeder weiß es. der mich kennt.
Du schläfst ja auch beim Reden im Auto
ein. Reden, viele Situationen möchte ich gar nicht erwähnen, wo ich schon eingeschlafen bin. Aber jedenfalls schlafe ich wirklich bei allem ein. Und dann die ersten Nächte gingen dann noch so, da ging der Diebstahl zurück. Aber irgendwann habe ich dann mehr oder weniger durchgeschlafen.
Zum Schäden bitte nicht klauen.
Der Salami-Diebstahl ist also wesentlich wieder angestiegen.
Da wurdest du gefeuert.
Ich wurde gefeuert, aber ich hatte Geld verdient und bin dann ein halbes Jahr nach Australien gefahren. Cool. Und das war so nach dem Abitur. Dann habe ich so ein bisschen so mich so da so ein bisschen verwirklicht.
Gefunden.
Gefunden.
Okay. Wie lange? Ein halbes
Jahr.
Die
Salami und die Würste haben sich Sven anvertraut, weil der nur Mohrrüben isst. Weißt du,
nee, damals hatte ich ja, damals habe ich ja noch gar nicht Bugs Bunny gesprochen. Aber ich fand es so absurd. Ich wusste gar nicht, dass Leute Salami da klauen. Aber es scheint wirklich ein wichtiges Thema gewesen zu sein.
Ja, so eine Wurst kostet ja auch Geld, ne? So eine große.
Ja, und, es waren ja auch richtig teure, so italienische und spanische und so Sachen. Aber wie gesagt, es war schon sehr schräg. Und wie gesagt, ich und Nachtwächter geht natürlich überhaupt nicht.
Ja, aber dafür als Generalbetreuung für die US-Armee.
Ja, das war auch schräg. Dann habe ich auch Konserven eingeräumt, irgendwie bei irgendwelchen Supermärkten, auch sehr spannend. Obwohl ich hatte Glück bei der Metro, wo ich das gemacht habe, der Chef war Franzose und ich hatte gerade französischen Leistungskurs auch gehabt und konnte mich mit dem Französisch unterhalten. Und das fand er sehr gut und deshalb habe ich immer die leichten Konserven bekommen.
Ah.
Die 250 Milliliter Böhnchen.
Nicht ganz nach oben, sondern immer so in die mittleren Regale.
Genau, der mochte mich irgendwie,
das ist
weil ich
gut.
Französisch gefunden.
Die Bückware hat er.
Ja.
Eingeräumt.
Dazu möchte ich jetzt nicht sagen. Leute, tut mir leid, es dreht hier mal etwas ab, aber ich kann nichts dafür. Ja? Ich versuche hier wirklich das Niveau oben zu halten, was schwer genug ist bei Ethem und Fabian.
So sind wir. Jo, Prost.
Ja. Oh Mann, ey, da hast du ja wirklich schon einige Sachen hinter dir.
Ja,
an Jobs.
Habe ich wirklich gemacht. Dann habe ich auch, ich habe ja dann auch nebenbei mal, ich habe ja dann auch immer geschauspielert, habe dann mal auch so Komparsen-Sachen gemacht. Das war auch ganz schön. Es war zumindest ein bisschen was in meiner Richtung. Und da habe ich Nachhilfe gegeben, mal eine Zeit lang. Also ich habe alles Mögliche mal gemacht.
Und das war aber alles, gut, ich meine, in Berlin und Umland natürlich.
Nee, das ist die amerikanische Armee, das war wirklich auf einer amerikanischen Basis.
Okay, da gibt es ja nicht so viele in Deutschland.
Wir haben drei Wochen wirklich auf dieser Basis gelebt und das war auch noch vor den ganzen Anschlägen. Also damals war man doch noch mit den Amerikanern praktisch zusammen. Jetzt ist, glaube ich, also die Male, wo das noch durchgeführt wurde, war dann alles abgesperrt für die Deutschen oder wer das gemacht hat. Da konnte man nur noch bestimmte Bereiche. Aber als ich noch da war das also sehr, sehr offen. Und auch mir hat das Spaß gemacht. Ich fand das lustig. Ich musste ja zur Hälfte Russisch reden. Nee, eigentlich fast nur Russisch reden und ein bisschen Englisch. Aber das war auch lustig. Es waren halt, die hatten halt nur Leute dazugelassen, die Russisch und Englisch sprachen. Mhm. Weil es sollte ja nachgestellt werden.
Okay, jetzt kann ich mir was ausmalen.
Ja.
Ich wurde auch mal von der amerikanischen Militärpolizei angehalten.
Ich wurde nicht von der amerikanischen Militärpolizei, das heißt hier auch. Ich habe für sie gearbeitet,
also
das ist ein kleiner Unterschied.
Ich hatte auch mal was mit denen zu tun, aber da war ich mit einem Freund, mit einem VW Käfer unterwegs, weißt du, so zwei Dudes, totale Hippies, die halt nachts nichts Besseres zu tun haben, als um die Rammstein Airbase so ein bisschen rumzufahren, um sich das halt einfach mal anzugucken. Und auf einmal war wirklich wie im Film hinter uns, aus dem Nichts, im Pfälzerwald, ein amerikanischer Polizeiwagen.
Was?
Mit diesen krassen Lichtern und alles und die haben die Befugnis da in der Gegend, die dürfen das halt und haben uns dann erstmal rausgezogen und gefilzt, so wie du es halt kennst, also Taschenlampe ins Gesicht und bam und what you doing here und so und wir fahren jetzt in unseren Unterhemden mit unseren Strohhüten da unterwegs im VW Käfer, ein alter Käfer, wirklich so bup, 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 ein schöner Boxermotor und so und die fanden das erstmal ein bisschen komisch, dass wir da nur so gucken wollten einfach, weil wir das so lustig und interessant fanden. Ja, sie haben es dann auch wieder fahren lassen und so.
Ja, aber das Gleiche ist mir auch passiert, aber mit den Russen.
Oh.
Ich war kurz nach der Maueröffnung in Potsdam und bin, da gibt's ja diese, oder gab's damals noch, diese russischen Garnisonssiedlungen.
Ja.
Und ich bin einfach lang gelaufen.
Mhm.
Und irgendwann haben mich dann zwei Soldaten, also aufgehalten. Mhm. Mein Glück war ja, dass ich damals Russisch studiert hatte. Ich sprach zwar nicht toll, aber ich konnte mich verständigen.
Das hast du gemacht.
Und dann haben die mich wirklich da zu ihrem Kommandanten gebracht. Also es war irgendwie
komisch.
Ach,
du musstest mitkommen.
Ja, ja. Oh. Ja, ja. Und dann habe ich dem aber gesagt, ich studiere Russisch, Universität, bla bla bla, also ich studiere Russisch. Und dann, damals war es ja noch sehr freundschaftlich, die Russen waren eher so interessiert irgendwie auch, überhaupt am Westen und an Deutschland und so. Und dann dieser Kommandant hat mich dann danach witzigerweise auch zu sich nach Hause eingeladen.
Ach, hör auf.
Und ich war dann zwei, dreimal bei denen zu Hause und es war total freundschaftlich. Cool. Und die sind ja dann alle abgezogen worden. Ich weiß nicht, 94, 95 oder wann es war. Aber das war eigentlich ein sehr positives Ereignis irgendwie. Am Anfang natürlich ein bisschen komisch. Irgendwie die Situation war schon ein bisschen spooky. Aber irgendwie bin ich da ganz gut rausgekommen und dann waren die super nett. Also muss ich wirklich sagen.
Cool.
Ja, bei mir waren die nicht so nett. Aber ist ja auch gut ausgegangen.
Aber Glück gehabt.
Ja. Ja, ja, total. Aber das ist jetzt eben. Ach, Sven, was machst du? Was passiert denn da? Was hast du denn jetzt da ausgekippt?
Alles gut.
War es der Nichts Tee? Ist, oder war es der.
Ja, das andere.
Das Warte mal, wir machen das mal kurz sauber.
Nein, das ist okay. Ich liegen denn hier, hast du hier nicht irgendwelche. Da sind doch
ja, 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 das, wir kommen, wir kommen. Hilfe eilt. Hilfe naht herbei. Das ist nicht schlimm. Da wir gerade bei den jungen Leuten sind, Sven, du, also abgesehen, da würde ich dich auch nochmal fragen, weil du kennst ja zum einen gefühlt überall auf der Welt oder überall, wo du warst, hast du Kontakte und Menschen und telefonierst wahnsinnig viel, du sprichst super viel Russisch. Sind das immer Freunde oder hilfst du da Menschen?
Ja, also es kommt immer darauf an, wenn man Leute kennenlernt, dann hat man halt auch Leute kennengelernt, bei denen es halt nicht immer so leicht ist. Also in vielen Ländern, wo ich war, verdienen die im Monat halt 150, 200 Euro. Und wenn da mal irgendwas ist, irgendwie mit Krankheit oder was weiß ich, dann ja, dann gibt's halt gleich immer irgendwie Schwierigkeiten. Da gibt's ja auch nicht so eine Krankenkasse wie bei uns oder sowas, wo man dann einfach seinen Versicherungsschein oder seine Versicherungskarte vorzeigt und dann läuft alles und deshalb, ja, versuche ich auch ein bisschen teilweise mal Leute zu unterstützen, sofern das möglich ist. Aber es sind doch einfach teilweise nur Freunde, die man halt irgendwie kennt oder so. Also ganz unterschiedlich.
Okay. Und hierzulande, da förderst du ja auch so ein bisschen den Nachwuchs und investierst da Zeit und Muße, oder?
Naja, ich habe jetzt halt dieses, es gibt ja diese Yellow Submarine, diese Synchronsprecherausbildung, diese 10-wöchige, wo mittlerweile auch relativ viele Leute beim Synchron auch angekommen sind. Und da bin ich halt immer für den Bereich Zeichentrick zuständig. Und es gibt ja zweimal 10-wöchige Kurse im Jahr. Und jetzt nächste Woche witzigerweise wieder am Samstag, glaube ich, unterrichte ich dann halt, wie gesagt. Oder die haben so eine Art dann auch Prüfung an dem Tag, wo ich auch so ein bisschen beurteile, wie halt ihre Fähigkeiten in dem Bereich sind. Und es macht natürlich auch Spaß, weil es ganz verschiedene Leute sind, teilweise auch noch aus Österreich oder aus der Schweiz. Alle haben eigentlich schon mal was mit Schauspiel zu tun gehabt. Das ist ein bisschen da die Voraussetzung, um in diesem Kurs überhaupt aufgenommen zu werden. Und es macht eigentlich auch Spaß und da sind auch viele gute Leute dabei, muss ich sagen.
Okay. Wie hart bist du da bei der Beurteilung von den Leuten?
Also es bringt ja nur was, wenn ich ihnen ganz offen sage, was ich davon halte. Ich glaube aber, da ich auch mal Diplomat werden wollte, dass ich das im Großen und Ganzen relativ diplomatisch vorbringe. Es bringt ja auch nichts. Du kannst ja nach einer Leistung von jemanden zerstören, indem du es einfach nur kritisierst. Oder du kannst ihm eine Chance geben auf eine bessere Entwicklung und kannst ihm sagen, du, das ist jetzt nicht so toll gewesen, aber wenn du das und das machst, da würde ich sagen, das bringt dir vielleicht was. Und das war auch gut. Man muss ja auch dann loben, so ein bisschen, gerade in unserer Branche wisst ihr selbst, dass man kaum noch positives Feedback bekommt. Wenn irgendwas nicht läuft, hat man sofort irgendwie, ja, was war denn da wieder los und so. Aber ganz selten kriegt man eigentlich mal gesagt, du, das war super, was du gemacht hast. Und das ist doch, glaube ich, auch für einen Menschen total wichtig, dass man Bestätigung hat, dass irgendwie Leute das gut finden, was man gemacht hat. Und ich glaube, das ist total wichtig. Auch wenn man Kritik vorbringen muss, versuche ich immer so ein bisschen auch so was Positives zu sagen und so einen positiven Ausblick zu bieten, dass es besser wird. Mhm. Also eigentlich macht mir das auch Spaß. Und gut, es sind dann immer 22 Leute oder so, ist natürlich schwierig. Bei manchen fällt es einem leichter, was Gutes zu sagen als bei anderen. Aber insgesamt so versuche ich das schon so ein bisschen da mit reinzubringen.
Oh, okay. Wie lange hast du Russisch studiert?
Ja, eigentlich nur ganz kurz. Also ich habe Russisch 2 Semester studiert. Ich hatte vorher, also ich habe ja an der FU studiert in Berlin, an der Freien Universität. Und da gab es damals ein Programm, das war ja vor der Maueröffnung noch. Da gab es dann auch ein Programm über die Falken, hieß es, glaube ich, es war, glaube ich, eine SPD-Jugendorganisation oder so, oder ich weiß gar nicht, oder sozialistische, ich habe keine Ahnung, ich hatte mit denen sonst nichts zu tun, aber die haben immer Treffen veranstaltet mit Russen, die nach Berlin gekommen sind, mit irgendwelchen Gruppen. Und Dann haben wir uns immer mit denen getroffen und da war es natürlich sehr schwierig, weil wir noch ganz wenig Russisch konnten. Mhm. Und es war auch immer ein bisschen schwierig, weil die Russen, bei denen ist es so, wenn die irgendwo hinfahren, dann zahlt der andere immer alles.
Okay.
Wir waren aber Studenten, ich habe damals auch wenig Synchron gemacht und dann sind wir halt mit denen essen gegangen und zum Schluss, ja, ich zahle dann die, was weiß ich, und die warteten aber darauf, dass wir jetzt ihre Rechnung übernehmen, weil das da kulturell so ist und wir hatten aber wirklich nicht genügend Geld mit dafür, was also zu etwas unangenehmen Situationen geführt hat und einem auch wieder mal gezeigt hat, dass die kulturellen Unterschiede schon recht groß sind.
Aber siehst du, das ist total lustig, weil ich als Ossi kenne das auch so. Das haben meine Eltern auch immer so gehandhabt. Wenn wir irgendwo hingefahren sind zu Besuch oder so, dann haben der einlädt, halt bezahlt. Und wenn jemand zu uns kam, war das immer selbstverständlich, dass man hier alles bezahlt.
Ja, und das war aber in West-Berlin irgendwie unter Studierenden nicht so. Und wir dann warteten die so. Und wir sagten so, ja Leute, holt mal jetzt euer Geld raus und zahlt mal ihr die Rechnung. Ja, weil wir haben jetzt schon bezahlt, jetzt macht ihr mal hier. Ja. Und dann guckten die uns immer ganz groß an. Und die hatten ja auch gar kein Westgeld. Also wenn wir ein bisschen nachgedacht hätten, aber wir dachten irgendwie, wir hätten schon was haben. Und das war dann wirklich teilweise echt peinlich.
Wie habt ihr das geklärt, die Situation?
Weiß ich nicht, wir haben irgendwie versucht, irgendwie Geld aufzutreiben.
Teller gewaschen.
Ja, also.
Abgehauen.
Es war wirklich unangenehm. Vor allen Dingen, weil die konnten ja auch nichts dafür, aber wir wussten es halt einfach gar nicht. Ja, wir dachten so, es ist halt, jeder zahlt so, ne, so mal, wie wir es auch so kannten. Aber wie gesagt, das war ja gerade gut, dass man so Leute kennengelernt hat, weil dann hat man erstmal gesehen, dass halt viele Sachen nicht so sind, wie man eigentlich denkt. Es war super interessant. Also früher waren die Russen ja auch ganz zurückhaltend, irgendwie waren ja auch sehr unsicher teilweise noch, aber es waren ganz tolle Begegnungen. Also das habe ich auch so bestimmt 1-2 Jahre gemacht. Wir haben uns dann immer so alle 3 Monate, wenn dann eine Gruppe nach Berlin kam, haben wir uns mit denen getroffen. So. Irgendwann wussten wir auch, dass sie nicht selbst bezahlen. Und sind dann nur noch irgendwie so zur Currywurststation irgendwo gegangen.
Und danach später fanden die Begegnungen nur noch in Russland statt, weißt du, wo die dann bezahlen mussten.
Deswegen reist du so viel.
Ja, ja, ich war zweimal, dann war ich in Russland. Aber
musstest du auch viel Wodka trinken?
Nur in Georgien.
Oh.
Ich war einmal in Georgien und bin dann, ich wollte mal in so eine georgische Sauna gehen, war dann in einer Sauna und an dem Tag waren aber irgendwie Tag des Saunasoldaten oder so, da waren ganz viele da und der Oberst hatte gesehen, dass ich Deutscher bin und die konnten ja ganz gut Russisch damals, mittlerweile ist es etwas schwieriger, glaube ich, aber damals ging's. Und dann hat er mich halt so eingeladen auf einen Wodka und ich trinke ja sehr wenig Alkohol, also Bier überhaupt nicht eigentlich oder fast gar nicht, Wein ab und zu, aber Wodka nun überhaupt nicht. Und dann gibt es ja diese Trinkspruchkultur, die ganz stark ist in Russland, dass man so sagt, auf die deutsch-georgische Freundschaft. Okay, dann überlegst du dir, naja, wäre vielleicht ganz gut, wenn du da auch mittrinkst, weil deutsch-georgische Freundschaft. Na gut, habe ich ein Glas genommen, dann kam aber 5 Minuten später auf die Mütter. Unsere Mütter.
Ja.
Und dann dachte ich so, was machst du denn jetzt? Wenn ich jetzt nicht auf das Wohl seiner Mutter trinke, ist das ganz schlimm. Und dann habe ich irgendwie auch noch da getrunken, dann merkte ich aber schon, weil ich, wie gesagt, überhaupt nichts trinke. Das ist also
waren das auch so kleine Shots oder waren das schon so?
Ja, aber schon voll. Also 100 Gramm oder wie viel das war da, 100 Gramm oder, auf jeden Fall für mich als Nichttrinker war es viel und dann auch noch in dieser Hitze von dieser Sauna. Und dann
also
kam
in der Sauna habt ihr das getrunken?
Ja, ja, na, wir waren noch in dieser Sauna. Und dann kam irgendwie das Dritte, ich weiß gar nicht mehr, wofür es war, aber es war irgendwie auch so irgendwie für den Frieden zwischen den Völkern oder so, wo du halt auch irgendwie denkst, naja, da musst du jetzt mittrinken. Und dann habe ich halt irgendwie, was weiß ich, da die Hälfte getrunken und bin dann halt ganz schnell aus der Sauna raus. Also das wäre, glaube ich, böse geendet. Also das war dann.
Und was gab's da als Beilagen dazu?
Nichts.
Nichts?
War doch nur eine Sauna irgendwie, nur so einer hatte eine Wodkaflasche
mit. Ich war mal in St. Petersburg und da hatten wir auch so mit Russen Begegnungen gehabt und dann.
Also in Leningrad.
Genau, ehemals Leningrad und damals hieß es aber schon St. Petersburg und die haben da Wodka gebracht und eingelegte Pilze.
Ja, oder so und, Speck oder so eine Sache.
Aber das war total eklig. Also ich habe den Wodka getrunken, das war schon hart, Aber ich habe dann dort gelernt, wie man Wodka trinkt.
Das waren wahrscheinlich die Pilze aus Svens Rucksack, aus dem Scout-Rucksack.
Die
haben sich gehalten und wir wurden als Delikatesse verkauft.
Das war so eingelegte, glibbrige Pilze, Alter.
Haschpilze.
Keine Ahnung, was das für ein Scheiß war. Auf jeden Fall waren die Pilze nicht so lecker. Also beziehungsweise, das fand ich nicht so... Es war mir nicht genehm. Aber ich habe da gelernt, wie man Wodka trinkt.
Immerhin. Okay. Wie trinkt man Wodka?
Man muss den Wodka, oder nee, man muss erstmal ausatmen, bevor man den Wodka einnimmt. Dann brennt es nicht so in der Lunge. Mhm. Das ist der Trick dabei, haben die gesagt. Weil ich habe einen Schluck genommen und danach, und danach haben die sich furchtbar kaputt gelacht über mich. Und dann haben die gesagt, du musst erstmal ausatmen und dann den Wodka schlucken. Und dann brennt es nicht.
Mhm. Okay.
Ja. Siehst du, wieder was gelernt.
Ja, ich kenne mich da nicht aus, aber da ich selten Wodka trinke, geht das auch.
Das drauf,
yeah. Und übrigens, da du ja hier nochmal einen Bogen Wesley Crusher und Raumschiff Enterprise und sowas, ich glaube, in den alten Star Trek Filmen, da landen sie irgendwann in Leningrad. Das heißt, wir wissen, dass in der Zukunft St. Petersburg wieder Leningrad heißen wird.
Okay.
Weil ansonsten würde das ja keinen Sinn ergeben.
Heutzutage ist alles möglich, also ich bin da raus.
Wir werden sehen. Wir werden sehen.
Genau.
Dann hast du dein Studium abgebrochen oder nach den 2 Jahren?
Es war ja so, dass ich parallel studiert habe. Ich habe ja nicht jetzt 150% studiert. Es war ja ein kostenloses Studium oder ist ja immer noch ein kostenloses Studium. Da hatte ich einfach überlegt, was mache ich jetzt? Und dann dachte ich mir, Sprachen lernen ist ja gut. Vielleicht kann ich dann später auch mal was damit machen, dolmetschermäßig oder so. Und habe das halt so nebenbei gemacht und dann wurde Synchron wieder mehr. Irgendwann.
Ende der 90er denn so?
Ja, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, aber irgendwie, ja. Und dann habe ich halt wieder mich voll auf Synchron konzentriert und habe mein Spanisch und mein Russisch-Studium dann halt praktisch sein lassen und habe mich dann nach meinem kleinen Abstecher in die Aufnahmeleiterwelt dann wieder dem normalen Sprechen zugewandt und dann so im Jahr 2000 ungefähr habe ich dann angefangen mit Buch und Regie. Und das wurde ja dann immer beherrschender. Also
das okay, das heißt, gemacht. Seit 23 Jahren mittlerweile machst du Buch und Regie.
Dass du als Aufnahmeleiter gearbeitet hast, das war mir überhaupt nicht bekannt.
Ja, das wissen viele nicht mehr, weil es ist ja auch schon sehr lange her. Und die Firma ist dann auch kurze Zeit später pleite gegangen, aber das lag nicht an mir.
Komm, gib's zu.
Das kann jetzt jeder behaupten.
Nein,
aber du bist doch ab den 90er, wann bist du mit Bugs Bunny dann fest geworden?
Ich habe dann ungefähr so 94, 95, also Space Jam war glaube ich 96. Mhm. Und ich hatte dann aber schon vor Space Jam so 1-2 Jahre gesprochen. Also ich sage immer, normalerweise 1994 ungefähr habe ich damit angefangen. Und dann, ja, das war natürlich am Anfang schon super, aber da kam dann irgendwie nichts. Also mir wurde gesagt, die Intro hat das habe ich zuerst gemacht, wurde mir gesagt, ja, ich soll mir da irgendwie frei halten, es würden ganz viele alte Folgen neu synchronisiert werden und im ersten Jahr kam gar nichts. Das weiß ich noch, weil ich so dachte, wieder typisch. Und dann kam aber 96 Space Jam und Space Jam war ja wirklich ein großes Ding damals auch. Und da fing es dann an, dass es auch interessant wurde für mich und dann hatte ich auch relativ oft Werbung oder so damit. Und das war dann schon was ich sehr gerne gemacht habe. Aber wie gesagt, vor dem letzten Jahr, wo ich damit mehr ins Bewusstsein gekommen bin, hat es keinen interessiert, muss man ganz ehrlich sagen. Also man kann wirklich die tollsten Rollen sprechen, aber man kommt ja nirgendwo vor. Also man wird deswegen nicht groß eingeladen, man wird darauf nicht angesprochen, es wird darüber nicht berichtet. Ich habe es halt gesprochen. Und wenn mich jemand gefragt hat, wer ist das, dann habe ich gesagt, ich mache das. Und ansonsten wurde nie das erwähnt in irgendeiner Form. Das ist interessanter geworden, es ist wirklich erst, seit ich meinen Kanal gemacht habe. Also es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Wahnsinn.
Ja, weil ich habe ja davor dann fast 30 Jahre gesprochen, das hat keinen interessiert. Das hat mich auch am meisten gewundert. Aber wie gesagt, wir leben halt in einer Zeit, wo man halt nicht nur was Gutes machen muss oder überhaupt was machen muss, sondern man muss auch darüber reden und Leute müssen sehen können. Und wenn du nicht sichtbar bist, kannst du in dieser Zeit praktisch nicht wachsen. Also die Leute, dein Kreis von Leuten, die sowieso das interessiert, was du machst, der wird immer da sein. Beim einen ist er ein bisschen kleiner, beim anderen ein bisschen größer. Aber du kannst nur wachsen zur Zeit, wenn du irgendwie stattfindest in sozialen Medien, vielleicht im Fernsehen noch oder so. Aber ansonsten ist das ganz schwierig.
Also naja, wahrscheinlich wirst du auch ins Fernsehen geholt, wenn du in den sozialen Medien stark bist oder.
Ja, also das hat sich bis mir bei mir jetzt nicht so bisher eignet, aber das ist jetzt auch nicht so problematisch. Aber ich merke ja selbst, dieser Kanal, der ja ganz klein war, auf TikTok hatte ich ja null Leute und auf Instagram hatte ich irgendwie 250 Follower oder so, weil ich irgendwie mal für Freunde meine Urlaubsfotos gezeigt hatte. Und das wächst ja dann und dann merkt man auch, dass es halt irgendwie schon, dass schon mehr Feedback kommt auf jeden Fall.
Und es gab ja auch mal eine Zeit, wo, ich entsinne mich noch, da hast du gesagt, Leute, hier passiert was gerade was ganz Ungerechtes. Da wollten sie dir irgendwie eine Menge Arbeit wegnehmen oder dich umbesetzen. Was war denn da nochmal?
Ich hatte mehrere Regien gehabt bei drei Zeichentrickserien, bei Adventure Time, bei Scooby-Doo und bei Regular Show. Also Regular Show und Adventure Time sind ja relativ schräge Zeichentrickserien. Viele kennen sie vielleicht noch, viele kennen sie auch nicht mehr. Aber da wollten halt die Sender oder der Sender was ganz anderes und das hat irgendwie nicht so mit mir geklappt anscheinend. Und da bin ich halt umbesetzt worden und daraufhin gab es also schon so ein bisschen so einen Shitstorm. Und was für mich damals eigentlich sehr positiv war, dass halt die Hauptrollen von allen drei Serien dann eigentlich mehr oder weniger geschlossen dann auch gesagt haben, sie sprechen die Serien auch nicht mehr weiter. Mhm. Also vielleicht ist im einen oder anderen aufgefallen, dass solche Adventure Time oder Regular Show auf einmal ganz andere Besetzungen hatten von einer Folge auf die andere. Mhm. Und bei Scooby-Doo haben wir dann zum Schluss eine Lösung gefunden. Und da haben die Sprecher dann weitergemacht, was natürlich super war, weil ich wollte ja auch nicht, dass keiner deswegen jetzt irgendwie die Arbeit verliert, aber es hat sich dann halt irgendwie so entwickelt. Und ja, das war halt schon ein relativ großes Ding, was halt toll war, dass es halt so eine Solidarität gab und das hat mir auch irgendwie, fand ich schon ganz toll irgendwie, weil es ist auch nicht selbstverständlich in der Branche.
Mhm, das stimmt.
Aber und einige, beziehungsweise eine Produktion hast du ja dann wieder übernommen, ne?
Scooby-Doo. Ja. Das lag aber auch daran, dass das vom anderen Sender war und der nur so in diesem Kanal praktisch so mit drin war, aber eigentlich war es ein anderer Sender und da konnte man ein bisschen. Und ich glaube, es lag auch daran, dass in der Serie mittendrin, also nicht jetzt bei den anderen beiden Serien, war eine Staffel zu Ende und es wäre die neue Staffel gewesen, aber da mitten in der Staffel auf einmal denn die ganzen Stimmen anders gewesen wären und es kam auch noch dazu. Aber das war natürlich toll, dass das zumindest die Serie dann weiterging so.
Naja, spricht ja auch für dich und das zeigt ja auch, dass du im Kollegenkreis, glaube ich, sehr gemocht bist.
Na, also zumindest kennen mich die Leute lange und ich glaube, es lag auch daran, dass die Sache an sich auch, glaube ich, ein bisschen komisch war, weil ich habe ja da jetzt nicht irgendwie was gemacht, was ganz komisch war, sondern es sollten einfach Serien sehr stark verändert werden und jeder, der Adventure Time kennt, weiß, dass es halt keine Serie für Kleinkinder ist, sondern eher eine älteren Serie oder vielleicht sogar eine Erwachsenensee. Und das fand ich deshalb auch, dass man da so ein bisschen für kämpfen musste, dass sich auch den Charakter nicht verändert. Das ist halt das Problem beim Synchron, dass es halt Redakteure gibt. Es gibt ganz tolle Regisseure, Redakteure, die einem auch wirklich helfen, Sachen gut zu regeln bei Serien. Da gibt es ja viele Probleme und da habe ich auch gerne einen Ansprechpartner. Aber es gibt halt auch Redakteure, die jetzt irgendwie frisch von der Uni sind oder ganz neu, vielleicht aus einer ganz anderen Branche kommen und jetzt das Rad neu erfinden wollen. Und es ist halt schwierig, weil bei uns im Synchron gibt es halt auch sehr feste Strukturen und sehr gewachsene Strukturen. Und das ist dann auch, es gab ja auch schon mal, dass SpongeBob an eine andere Firma gegeben werden sollte, wo auch teilweise die Sprecher umbesetzt werden sollten, was dann auch rückgängig gemacht wurde, weil da sehr viele Leute dann protestiert haben. Mhm. Also es ist schon, man muss schon ein bisschen sensibel da rangehen, glaube ich, wenn man da irgendwas verändern will. Ja, weil wie gesagt, bei uns ist es schon so, gibt's ja auch so, sag ich mal, die Leute kennen sich beim Synchron. Wir sind ja kein großer Verein. In ganz Deutschland synchronisieren vielleicht 1000 Leute oder lass es 1200 sein oder ich weiß nicht wie viel. Und man kennt sich und dann,
wie bist du? Also, gefühlt würde ich sagen weniger, aber ich glaube, es gab mal so Listen von Aufnahmeleitern.
Ja, Pi mal Daumen,
ja,
wo lass es 100 mehr oder
München
weniger
und sein. Hamburg zusammen sind es auf jeden Fall. Das sind es auf jeden Fall so wieder. Und auf jeden Fall habe ich da halt auch gemerkt, dass es halt irgendwie auch mittlerweile ja so ist, wenn man zum Beispiel sieht, habe ich auch in meinen Ateliers jetzt gehabt, dass zum Beispiel Sprecher ins Atelier kommen und sagen, oh, das ist ja der und der Schauspieler, den spricht doch sonst immer Sprecher X, den möchte ich jetzt nicht sprechen. Mhm. Dann sage ich, ja, aber es ist doch eine ganz kleine Rolle oder so, weil mir es vielleicht gar nicht aufgefallen ist. Ich hatte gerade einen Film, da war es mir gar nicht aufgefallen. Und dann meinte der Sprecher, nee, sei mir nicht böse, ich möchte das nicht machen. Und dann haben wir den Sprecher angerufen Und haben gesagt, du, die Rolle ist da, der Sprecher möchte das jetzt nicht machen, was sagst du dazu? Und dann hat er gesagt, nee, ich möchte die Rolle gerne sprechen, ist ein anderer Sprecher nach Hause gegangen. Cool. Also, was ja eigentlich auch ganz gut ist, dass es so eine gewisse Solidarität auch bei Sprechern gibt und dass man auch sagt, man möchte jetzt nicht jemand anders, einen Schauspieler, den er vielleicht jahrelang gesprochen hat, dann so wegsprechen, einfach so. Das finde ich auch okay und da konnte ich auch mit umgehen.
Das ist richtig, das ist gut. Würde ja, glaube ich, auch jedem
freuen. Nee, das ist auch löblich wenn den, von den Kollegen, wenn, dass man aufeinander achtet. Man, was dem anderen heute passieren kann, kann am nächsten Tag dir passieren, weißt du?
Und das hat sich aber erst entwickelt in den letzten 10 Jahren. Das war am Anfang nicht so. Nun muss man dazu sagen, vielen Leuten fällt es auch gar nicht unbedingt auf. Du sprichst eine Rolle, kennst den Schauspieler vielleicht gar nicht so. Es ist aber eigentlich ein berühmter Schauspieler. Also ich komme zum Beispiel kaum noch dazu, irgendwelche Filme zu sehen. Ich würde viele Schauspieler gar nicht mehr kennen, die jetzt irgendwie bekannt sind. Ja, also bei meinem letzten Schauspieler, da war es Christian Slater, da hätte es mir auffallen können, aber der war dann irgendwie so ganz oft im Dunkel am Anfang. Da habe ich gar nicht so drauf geachtet und zum Schluss war es dann untergegangen. Aber das ist auch eine Entwicklung. Ich glaube, mittlerweile sind sehr viele Sprecher bewusster bei sowas als früher.
Stimmt. Du, wir werden sehen, wo das Ganze hin führt, ne? Wo wir da, ich meine, oder manchmal verändern sich ja auch Stimmen. Dann hast du ja auch die Sachen mit unterschiedlichen Regisseuren, was manchmal Regisseure sagen, entweder ich kann mit dem nicht oder sagen, der passt für diese Figur
nicht. Gut, aber dann kann man das dem Sprecher auch erklären und dann versteht das ja auch teilweise und würde sagen, okay, dann spreche ich den, weil wenn du der Meinung bist, in dem Film geht's überhaupt nicht, dann ist es ja auch ein Grund, warum man dann vielleicht sagt, man spricht ihn. Aber oft ist es ja so, dass man es einfach nur nicht weiß oder es einen noch nicht so interessiert oder es, weiß ich nicht. Also in dem Fall war's, wusste ich es einfach nicht. Und dann habe ich gesagt, klar, du, in dem Fall habe ich bei der Produktionsleitung angerufen. Die ist natürlich nie begeistert, weil es natürlich Zeit ist und auch aber wurde dann halt gemacht und das fand ich auch völlig okay.
Cool. Sven, ungelegte Eier, gibt's irgendwas Schönes Neues, was, warte mal, wovon wir jetzt vielleicht schon drüber reden dürfen und oder eigentlich noch nicht reden dürfen, aber wenn's ausgestrahlt wird, dann dürfen wir wieder drüber reden. Also du weißt, was ich meine, durch die Zeitblase.
Ja, ich mache ja, wie gesagt, hauptsächlich immer noch Regie. das Einzige, was jetzt so kommt, was viele Leute, glaube ich, interessiert, ist ja dieses Ranking of Kings, was gerade ganz gut läuft, wo ich den Kage spreche. Und da kommt eine neue Staffel, aber das ist jetzt nicht so geheim, glaube ich. Ansonsten.
Das ist ein Anime?
Ein Anime, ja, aber der, glaube ich, sehr, sehr gut ist und der mittlerweile auch, glaube ich, immer bekannter wird.
Wen sprichst du da?
Den Schatten, diesen Kage. Also von, es gibt ja diesen Boji, diesen, diesen König, kleinen König, den keiner verstehen kann, weil er halt nur so Laute macht und ich übersetze halt immer für den. Ich muss immer so, Boji, nein, Boji. Also ich, das ist ganz, ganz süß eigentlich die Geschichte. Und ja, ansonsten mache ich jetzt keine aufregenden Sachen, außer ich mache viele interessante neue Serien in der Regie. Und das ist ja sowieso mein Ding, auch wenn ich jetzt ein bisschen mehr spreche. Mein Schwerpunkt liegt ja schon auf der Regie und auf die Bücher schreiben. Und ja, mal gucken, was sonst noch kommt. Also ich lasse mich überraschen.
Hoffentlich noch ganz, ganz viel, Sven. Ey, haben wir irgendwas ganz Wichtiges noch vergessen? Oder was wolltest du gerade einwerfen? Du siehst gerade so aus, als würdest du gerade was einwerfen.
Ja, wir sind ja noch mitten im Studium gewesen, oder?
Bitte?
Wir sind ja mitten im Studium gewesen. War das denn jetzt abgeschlossen dann?
Ich habe ja mit dem Studium halt, wie gesagt, aufgehört, ohne abzuschließen. Ah, okay. Also ich habe dann einfach weiter synchron gemacht, dann ein bisschen weniger, wie gesagt, aber dann halt spätestens seit ich dann Buch und Regie mache, war es dann auch mein Vollzeitjob. So war davor, habe ich immer noch zwischendurch so ein bisschen gemacht, weil es nicht so richtig viel los war. Und man darf ja auch nicht vergessen, meine Stimme ist ja schon sehr eigen. Also ich habe ja schon eine Stimme, die für manche Sachen sehr gut passt, aber für viel überhaupt nicht. Na? Also ich kann halt keine Helden sprechen, ich kann keine also ja, Liebhaber. Ja,
kommt auf die Helden drauf an.
Ja,
das würde ich jetzt mal so.
In meinem Leben war es halt immer
wenn ich mal
so.
Regie mache, du, ich werde dich sowas von auf den Helden besetzen.
Bugs Bunny ist doch ein Held.
Ja, aber auf seine eigene Weise.
Ja, und, aber immerhin.
Ja, aber so eine Sachen gibt es halt relativ selten. Ich kann es ja aus meiner Erfahrung sagen, dass ich halt jahrelang halt nicht so viel zu tun hatte. Lag auch daran, dass es nicht so viel gab einfach, aber insgesamt. Und für mich war einfach Buch und Regie einfach die sichere Alternative. Und das war auch, glaube ich, richtig. Und jetzt, wie gesagt, versuche ich halt wieder beides mehr zu verbinden. Ich mache ja auch sehr gern Hörspiele, wie gesagt, wie dieses Point Widmark, was leider eingestellt wurde. Auch so Live-Hörspiele habe ich immer gerne gemacht. oder sowas in der Richtung. Und wie gesagt, ich kümmere mich halt mehr um meine Kanäle jetzt halt.
Du hast ja auch für Spiele Regie geführt, ne?
Ich habe Spiele eigentlich relativ viel gemacht sogar. Ich würde sagen, bestimmt so für 20, 25 Spiele. Bekannt ist das wahrscheinlich Zelda, Breath of the Wild, aber auch Batman Arkham Asylum zum Beispiel ist bekannter, Halo Reach, Dragon Age 2. Das ist natürlich ganz witzig, weil ich eigentlich selbst ja nicht spiele.
Aber du hast ja dann immer die Kollegen vorm Rohr, die ja, die ganzen genau. Games alle kennen.
Ja, genau. Und bei Batman zum Beispiel war es auch so, ich hatte dann jemand, der diese Bat-Sprache, Batman hatte eine ganz eigene Sprache, Batarang oder was es da alles gibt, diese ganzen Fachausdrücke, der hat die ganzen
der Texte von mir. Der Bat-Buchstabensuppenanalysator.
Ja, aber der hat dann die ganzen Sachen von mir sich nochmal durchgelesen und dann halt diese Fachausdrücke reingesetzt, weil die konnte ich einfach nicht. Und es war auch eines der wenigen Spiele, das damals noch von einer einzigen Person übersetzt wurde. Also ich habe das ganze Spiel auch auf Deutsch praktisch geschrieben. Normalerweise machen es immer so eine Teams, aber damals war das so, dass sie gesagt haben, mach Buch und Regie für dieses Spiel. Und dann war ich auch fast fertig irgendwie mit dem Übersetzen. Und dann kamen die, ach, wir haben noch 12.000 Lines gefunden oder so. Dann musste ich wieder anfangen. Und das war halt irgendwie eine, teilweise sind es ja auch nur Wörter. Irgendwie im Gefängnis, vorwärts, schnell, los, komm und so weiter. Aber teilweise sind es ja auch längere Sachen. Also es war eine Heidenarbeit auf jeden Fall.
Wahnsinnig
also,
komplex.
Deshalb machen es jetzt auch Teams normalerweise. Aber damals war das bei mir, war das halt, wie gesagt, es ist an mir hängen geblieben.
Okay. Okay. Ja, das Stück Arbeit.
Absolut. Ja, ja.
Und Hörspiele, gibt es dann aktuell irgendwie?
Na, Hörspiele, wie gesagt, das Point Widmark tut mir sehr leid, dass es irgendwie nicht weitergemacht wird, weil ich wollte eigentlich mal eine Tournee machen damit, die in kleineren Serien, glaube ich, auch ganz gut gelaufen wäre, weil relativ viele Leute das auch noch kennen und mögen. Hörspiele sonst, ich wurde jetzt vielleicht angefragt, nochmal Live-Hörspiele. Ich hatte es ja mit Dorian Hunter gemacht oder mit John Sinclair. Also mehr so Horrorhörspiele, weiß ich jetzt noch nicht, ob das klappt. Und ja, ansonsten bin ich immer mal so zu Gast bei irgendwelchen Gruselhörspielen oder irgendwann mal bei Benjamin Blümchen, der Bananendieb. Oder und früher als Kind hatte ich ja die ganz schrägen Hörspiele gemacht. Also der Gummitarzan habe ich mal gemacht. Oder
Gummitarzan?
Ja, ein sehr schräges Hörspiel. Oder mit Henning Fenske, wer es noch kennt, als die Autos rückwärts fuhren, hieß es, glaube ich. Oder war das? Weiß ich gar nicht, ob das überhaupt mein Hörspiel war. Und das Beste war auch, früher die Hitparade, kennen ja viele noch von euch, gab es ein Hörspiel über einen Jungen, der gerne zur Hitparade wollte und singen wollte. Und das hatte den schönen Titel Nie Knülle, die Hitparade wohnt nicht um die Ecke.
Nee, Knülle?
Nie Knülle.
Ach so. Knülle, so ah, als
also
der hieß
fertig.
Knülle, der Junge.
Ach so.
Und es war mit Dieter Thomas Heck und mit mir. Und war bestimmt super schlecht. Aber da war ich irgendwie so 12 oder 13. Das würde ich gerne nochmal hören. Also wenn es jemand von euch zu Hause hat, nee, Knülle, die Hitparade wurde nicht um die Ecke, meldet euch bei mir. Das würde ich gerne nochmal hören.
Okay.
Okay. Also, der Aufruf geht raus.
Ja.
Apropos Knülle, ich bin auch langsam Knülle und ich glaube, du nach deinem langen Tag jetzt auch langsam, oder Sven?
Ja, ja, das ist auch, ja, wir haben ja auch das Wichtigste, auch viele Sachen, die ich noch nie erzählt habe eigentlich.
Oh ja, das stimmt allerdings.
Ja.
Das klingt gut, Sven. Ja. Danke dafür, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und danke, dass du so viel erzählt hast und so tolle und spannende Sachen erzählt hast.
Ja, und danke euch für die Flasche Mineralwasser und die Nüsse.
So, komm raus, jetzt reicht's auch langsam.
Die alten Nüsse.
So. Die alten Nüsse.
Die haben wir jetzt, abgewaschen. Wir haben die Salznüsse jetzt abgewaschen und die musst du jetzt auch noch aufessen. Also
ich will jetzt nicht euch nicht Unrecht tun, es gab danach noch ein bisschen bessere Sachen. Der Anfang war schwierig, aber es wurde dann besser.
Es ist, wie sagt man, noch Luft nach oben,
Luft
Potenzial.
Luft nach oben, also für die übernächste oder die nächste in 5 Jahren oder so wird es dann richtig.
Dann machen wir hier ein Hummergericht.
Eine Fete,
so sieht's aus. Ja. Und dann kommt einer nach dem anderen rein.
Genau.
Und jetzt kommst du erstmal raus. Sven, danke schön, dass du da warst. Es war mega toll mit dir.
Mit
danke
euch schön, natürlich Sven. Auch.
Danke.
Tschüss.
Auf Wiederhören.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, wenn auf es heißt, die Stimme dahinter.
Tschakka! Und jetzt auf Rumänisch.
Viniz, alte Date, Kind, Thema ist die Stimme dahinter. Mit Etem Boskurt.
Ja.
Und Fabian Oskar Wien.
Und wir sagen Dankeschön, Sven Plate.
Sene mach für die Sem.
Sene mach für die Sem. Sene mach für die Sem.
Das war Die Stimme dahinter.
Die Stimme dahinter.
Moderiert von Fabian Oskar Wien. Produziert von Effendi Audio Solutions.